And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagasha of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Einen wunderschönen Dienstagabend, Leute. Es ist der Dienstag nach diesem verrückten Wochenende, Leute. Und wie ihr seht, ich sehe aus wie ein Doktor, habe ich heute gesagt bekommen, so ein bisschen. Passend zum Motto, was heißt zum Motto? Der liebe Alex war schon krank ins Wochenende gestartet und ist jetzt richtig krank nach dem Wochenende. Hat richtig durchgezogen, wie so ein Ehrenmann, das ganze Wochenende durchgehalten. Die Stimme hat immer mehr nachgelassen. Aber jetzt ist es endgültig vorbei. Mit Stimme, aber auch mit dem Körper. Deswegen liegt er hoffentlich brav im Bett. Aber wir haben eine wunderbare Ersatz heute bei uns im Hobby Talk. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Und passend zu diesem Wochenende haben wir den wunderbaren Sebi bei uns zu Gast als einer der Hosts der Card Madness. Schönen guten Abend, lieber Sebi.
Hallöchen erstmal. Ja, genau. Alex hat sich am Wochenende schon angehört wie ein Reibeisen, glaube ich. Hat aber, glaube ich, entsprechend Material auch dabei, geholfen hat es nicht. Habe ich heute Mittag mit ihm geschrieben. Ich sage, wollen wir noch irgendwie was bequatschen? Gibt es Fragen? Sagt er, ja, ich bin eh krank. Sieh mal zu, dass du heute um 20 Uhr Zeit nimmst. Und jetzt sitzen wir hier. Er hat mich vorhin, ich glaube, ZDF-Kamerakind genannt. Ist für mich fein, kann ich mit leben. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung.
ZDF-Kamerakind?
Das finden wir nicht auch nicht. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen angeschlagen. War ja auch wirklich ein hartes Wochenende. Natürlich auch für uns, kommen wir bestimmt später zu.
Ja.
Aber ich freue mich natürlich, dass wir heute ein bisschen quatschen können.
ZDF-Kamerakind habe ich nicht verstanden irgendwie.
Das gab es irgendwie früher mal. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, ich habe es vorhin mal gegoogelt. Es gab irgendwie so ein, also vielleicht kennt es der Chat irgendwie, könnt ihr es mal reinposten. Es gab früher dieses ZDF-Kamerakind, da konnte man irgendwie da mitwirken.
Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, ja. Ja, alles Gute, lieber Alex. Also hat wirklich, wie du schon... Stimmt. Da durfte immer jemand anders dahinter stehen. Ja. Alles Gute, lieber Alex. Wünscht der Chat und wir an dieser Stelle, er ist jetzt auch hier bei uns im Chat zumindest, Grüße gehen raus. Hat, wie du schon sagst, irgendwie gefühlt alle halbe Stunde sich irgendwas reingepfiffen, um dieses Wochenende zu überstehen. Aber jetzt soll er sich diese Woche auf jeden Fall ausruhen. Sebi wollte Praktikant sein. Ich fand Kamerakind aber charmanter. Sehr gut.
Ja. Eine gute Besserung, auf jeden Fall. Er wird's durchstehen, glaube ich. Aber da muss man sich halt mal eine Woche rausnehmen. Das ist jetzt halt so.
Genau, so nehme ich. Nach diesem Wochenende kann man auch mal sich Zeit nehmen, um dieses Wochenende zu reflektieren. Das gilt natürlich ganz besonders vielleicht für euch oder für dich, lieber Sibi. Wie geht's dir denn heute? Du hast gesagt, du bist müde. Hast du denn aber auch schon mal die Chance, wirklich sacken zu lassen, was da am Wochenende passiert ist?
Also ich glaube, also ich spreche ja immer im Namen natürlich von Andi und mir. Ich glaube, wir reflektieren immer noch. Wir sind ja mal ganz kurz im Vorgespräch auch schon gehabt. Wir waren, ich glaube, Montag um 5:30, 6:00 irgendwie zurück in der Heimat. Es gab natürlich da auch vor Ort dann Sonntag, nachdem dann Ende war, auch noch ein bisschen was zurückzubauen. Für die glauben, wir hätten den ganzen Montag noch Zeit dafür. Das ist nicht der Fall. Und ja, ich meine, wir sind natürlich erschlagen auch von Emotionen und Feedback im positiven Sinne, sind natürlich extrem glücklich. Die Frage stellt sich gar nicht. Sind natürlich auch irgendwann, ich glaube, das war schon Freitagabend der Fall, was Social Media und Co. geht, einfach abgerissen, weil wir gar nicht mehr dazu gekommen sind, uns das alles anzuschauen. Und irgendwann das auch so viel war, dass man sich es gar nicht mehr anschauen kann. Also es ist halt wirklich verrückt, was auch die Community da draußen leistet, um das auch mit anzuschieben. Ich habe Montagabend noch eine sehr, sehr lange und emotionale E-Mail an alle Partner rausgeschickt und mal aufgelistet, was wir eigentlich an Social-Media-Reichweite, also wir alle hier zusammen erzeugen. Und das ist halt wirklich, das sucht halt seinergleichen und das ist halt auch einfach nicht selbstverständlich. Deswegen ist das schon krass, was so ein Wochenende dann auch im Hobby oder in dem ganzen Sammelthema dann auch über die Grenzen hinaus erzeugt. So, und das, was es halt erzeugt, sehen wir dann in unseren E-Mail-Postfächern mit potenziellen Partnern, Interessenten oder auch Firmen, die überhaupt nichts mit dem Hobby erstmal zu tun haben, die da darauf aufmerksam werden und irgendwie da mit rein wollen, muss man natürlich immer ein bisschen, ich sage mal, aussondieren, was dann relevant ist und was Reputation hat und was nicht. Ja, also brauchen jetzt nicht die irgendwie eine Shisha-Ecke oder sonst irgendwas. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Da wird sich bestimmt der ein oder andere drüber freuen, auch der
ja,
da.
Ja, bestimmt wir nicht. Aber nein, also wir reflektieren definitiv noch und es war auch für uns natürlich ein sehr, sehr spannendes, emotionales und aber auch aufreibendes Wochenende. Deswegen, ja.
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Wir können gleich mal ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht auch aus Gastsicht beziehungsweise als Partnersicht auch vielleicht mal kurz mitzunehmen. Auch für uns irgendwie bei uns hat das Wochenende am Freitag durften wir aufbauen, glaube ich, war es Freitag, genau. Ja. Durften wir rein und waren da relativ schnell durch. Und schon der erste Eindruck, wenn du Richtung Messe kommst. Vorher hat man ja schon ein paar Instagram-Stories gesehen vom Eingang der Messe, beziehungsweise ja der Besuchereingang, wo oben einfach ein riesen Banner schon stand, Card Madness. Ich glaube, der war sogar schon 2-3 Tage vorher sichtbar, was schon so kleine Vorfreude geweckt hat. Und wenn du dann als Händler da reinfährst zur Messe und siehst, hier gibt's Tor Nord, Card Madness auf so einem Schild, du weißt genau, wohin es geht, jeder weiß, was er zu tun hat. Da hat man schon vom ersten Eindruck gemerkt, hier ist jetzt mal was, weht ein anderer Wind. Also hier ist Next Level, was Professionalität betrifft. Und ich hatte das auch im Podcast, der übrigens am Freitag rauskommt, wenn der Alex mir noch die Tondateien schickt, kommt er am Freitag raus, auch noch mal mehrfach betont, dass das schon, also für uns und für mich ein neuer Standard war, was Professionalität betrifft, was Messen betrifft. Also das war schon mal so der erste Eindruck. Dann vom Aufbau, wir sind den Fahrstuhl hochgefahren mit einer Frau, die am Fahrstuhl saß und sagte, die mit uns quasi hochgefahren ist. Also wirklich eine Person, die darauf geachtet hat, dass jeder einsteigt, dass man hochfährt, ausladen kann. Also auch diese, dass du alleine runterfährst, die Sachen komplett einladen kannst, hochfahren kannst, war super easy. Und das hat sich eigentlich das gesamte Wochenende durchgezogen. Wie hat sich das für euch angefühlt, Siebi? Ich meine, ihr seid ja vorher, habt ihr schon, ist ja nicht eure erste Messe, bei weitem nicht eure erste, aber das erste Mal ja in einem Setup von der Größe, von einer anderen Halle, was ja auch immer nochmal neue Herausforderungen mit sich bringt. Wie war der Unterschied zu dem, wie es sonst immer war für euch?
Also es ist ja so, also kurz vorweg, bevor ich das gleich vergesse, weil es für uns auch ein emotionaler Moment war, das, was du gerade erzählt hast mit der, und es hört sich jetzt doof an, aber es ist eigentlich nur eine dämliche Ausschilderung, aber als wir da reingefahren sind und wir waren zwar Donnerstagabend schon in Frankfurt, sind aber natürlich Freitag, um uns das auch anzuschauen, den ganz klassischen Anlieferungsweg gefahren, um mal zu gucken, wie das denn so ist.
Ja.
Und sind wirklich an jedem dämlichen Schild stehen geblieben und haben ein Foto gemacht. Also das ist schon so ein bisschen, würden andere denken, habt ihr irgendwie einen an der Waffel. Aber das hat für uns natürlich auch einen emotionalen Wert. Und wir wussten natürlich, dass das entsprechend ausgeschildert wird. Und das ist ja alles von Messeseite. Die setzen das ja dann für uns um. Aber das war für uns auch so ein bisschen, keine Ahnung, als hätte es das erste Mal ohne Stützräder gefahren. So, also es ist halt, das war wirklich verrückt. Und wenn man das dann mal zurückrechnet und der ganze Prozess oder der Planungsprozess für Frankfurt hat ja schon vor einem Jahr, anderthalb Jahren irgendwie gestartet, dass wir da waren, uns das angeschaut haben, überlegt haben, welche Halle. Dann schläft man natürlich ein bisschen darüber und überlegt, okay, trauen wir uns das zu? Ich meine, da hängt ja auch ein finanzielles Risiko mit drin, das muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Es ist ja nicht so, dass du dann das irgendwie würfelst oder gar die Möglichkeit hättest, das danach zu bezahlen. Also das hat ja alles, also es bringt ja auch Verpflichtungen und Verantwortung mit sich. Und dafür stehen wir ja auch am Ende des Tages. Und jeder, der letztes Jahr in Düsseldorf war und auch davor auf den Shows war, hat vermutlich natürlich festgestellt, dass wir nicht nur an unsere Kapazitätsgrenzen kommen, sondern das Hobby halt auch einfach so stark wächst, dass wir einfach schauen müssen, okay, wo geht's hin? Und wir waren immer Fan von großen Hallen am Ende des Tages. Die müssen natürlich aber auch wirtschaftlich abbildbar sein. Und dann war Frankfurt natürlich auch, und wenn man sich dann anschaut, wir haben Besucher aus 39 Ländern, warum dann Frankfurt? Weil Frankfurt natürlich auch die beste internationale Anbindung hat. Also das weißt du ja selber. Als
so nehme ich.
Ne? Das ist in Düsseldorf einfach nicht gegeben und deswegen war dann Frankfurt, war halt klar. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu zeichnen. Also da geht es ja um Rettungswege, Fluchtsituationen, maximal zulässige Besucherzahl. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie keine Ahnung, mietst halt eine Halle und sagst, wir kommen morgen, dann baust du halt irgendwie Tische auf. Das wäre schön, wenn das so ist, aber wir sind da wirklich auch an einem Punkt, da geht es um Gefährdungsbeurteilungen von Veranstaltern, also von Messeseite, von Polizeiseite, von Feuerwehrseite, von dies, von das. Und du stehst halt immer mit einem Bein irgendwie auch im Gefängnis, wenn da irgendwas passieren sollte, gefühlt. Und so war dann halt der Workflow. Und dann haben wir Freitag angefangen mit dem Aufbau, um, ja, also die großen Partner, wie zum Beispiel Tops oder auch Whatnot, konnten wirklich ganz, ganz früh schon anfangen, weil da kamen in Summe, ich habe ein paar Bilder für mich gemacht, 40 Tonner, also Tieflader. Das war wie, als würdest du irgendwie, keine Ahnung, würden wir gerade sowas wie eine Gamescom aufbauen, so habe ich mich da gefühlt. Und die haben dann wirklich den ganzen Tag gewurschtelt und waren dann irgendwie mittags war es dann so, dass dann alle weiteren Partner rein konnten und wir haben aber parallel auch schon Tische und Stühle aufgebaut. Wir brauchen halt auch einfach diesen Freitag, um das Setup dann so klar zu machen, dass wenn die privaten Tischbesitzer oder die Commercial Tables natürlich auch dann am Samstag entweder um 7 oder um 8 auflaufen, dass die Basis dann auch gegeben ist, dass sie reibungslos aufbauen können. So, du kennst das ja selber noch. Und bei der Menge von 1300 Tischen und Co. plus Strom verlegen und so weiter, was wir natürlich mit entsprechenden Dienstleistern machen. Aber für alle, und das hast du ja gerade gesagt, inklusive Dienstleister, ist die Halle ja neu. Also nicht nur für uns, sondern auch für die Dienstleister, die wir da oder auch Partner oder auch Mitarbeiter, die wir mitbringen. Mhm. Und das macht es dann natürlich in Jahr 1 immer doppelt und dreifach spannend, weil du nicht weißt, was passiert hier noch oder was könnte noch passieren und was bringt das alles mit sich, wie, keine Ahnung, Einlasssituation, wo laufen die Leute lang, all diese Themen halt. Ne? Das muss man sich ja erstmal angucken. Ja, eins ist immer einmal neu gewürfelt, jetzt im Verhältnis zu Düsseldorf jetzt im September. Da waren wir schon, das ist halt ein No-Brainer. Da steckt halt dann nicht mehr so viel Arbeit drin, wie jetzt in einer neuen Location.
Ja, aber du hast gerade gesagt Dienstleister. Das heißt, ihr musstet jetzt nicht alle Dienstleister von der Messe nehmen. Also du hast gesagt, Strom legen, konntet die eigenen mitbringen und der hat dann da den Strom gelegt.
Ja, das wäre schön. Nein, also indirekt. Es ist so, wir können natürlich unsere eigene Crew, mit der wir dann vor Ort arbeiten, die bringen wir natürlich mit. Wir haben natürlich Dienstleister für Tische, Stühle, die wir auch bewusst losgekoppelt haben von der Messe, weil jeder, der mal irgendwie mit dem Thema was zu tun hatte oder im Veranstaltungsbereich aktiv ist, so eine Messe lässt sich natürlich jeden Handgriff auch bezahlen. Ne? Mhm. Und nur damit man mal ein Gefühl hat, ist ja vielleicht auch spannend für den einen oder anderen, hätten wir einen Tisch über die Messe angemietet, einen Tisch, wäre der Tisch 4-mal so teuer gewesen, als wenn wir ihn selber woanders anmieten. Mhm. Das ist natürlich, da sind wir beim Thema Wirtschaftlichkeit, wir investieren dann lieber in coole andere Sachen, als den 4-fachen Preis für einen Tisch zu bezahlen und andere denken sich, boah, sind die blöd, herzlichen Glückwunsch. Ne? Mhm. Also, ja. Und so Sachen wie, ich sage jetzt mal Sicherheit, aber auch, keine Ahnung, brauchst einen Scherenwagen oder einen Hubwagen. Das ist natürlich alles vertraglich geregelt und muss über die Messe bezogen werden. Da können wir auch gar nichts dran ändern. Also die Dame, die am Aufzug stand, die kommt natürlich von der Messe und die müssen wir natürlich bezahlen, weil Aufzugführer halt vertraglich Pflicht sind.
Ja, ja.
Davon hatten wir dann Freitag 6, glaube ich.
Also es war reibungslos, also von A bis Z, ne? Also wie gesagt, aus Händlersicht jetzt, ein paar Besucherfeedbacks haben wir ja auch noch mitgebracht, schon mal vorab gestellt, im Chat kommen gerade raus. Also das war reibungslos, war auch spannend zu sehen, wie lang unser Nachbar war Golden. Die haben einfach von Freitag bis Samstag früh durchgebaut, sozusagen
ihren Stand. Aber Fun Fact, die beiden holländischen Kollegen, ich muss eigentlich weiter ausholen, weil die Story ist eigentlich der Fun Fact. Golden meldete sich 5 Tage vor der Messe per E-Mail bei mir und sagte, hey Sebi, we are coming. Ellie heißt sie. Super, die ist wirklich super. Also kennt der ein oder andere bestimmt auch aus der Netflix-Doku. Da sage ich, Ellie, wie stellst du dir das vor? Also A, haben wir keinen Platz, B, habt ihr keinen Stand und C, wie soll das funktionieren? So, dann haben wir das irgendwie hingewurschtelt und dann ging aber diese Messestandplanung durch 3 verschiedene Hände und am Ende hatten wir einen Verteiler, in dem waren, glaube ich, 7 oder 8 Leute drin, die dann versuchten, diesen Messestand irgendwie zu planen. Und das fängt an beim Tresor und hört auf bei irgendwelchen bedruckten Pixlips. Und wie du schon sagst, dann kamen die halt am Freitag und haben halt wirklich, die waren in der Halle, Freitagnacht noch, da waren Andi und ich schon weg. Also wir hatten 4 Securities, die ganze Nacht über Patrouille in der Halle gelaufen sind, um natürlich auch die Sicherheit an oberste Stelle darzustellen. Und die haben uns dann am nächsten Morgen gesagt, die haben bis 2.30 Uhr gebaut und waren immer noch nicht fertig. Und das war ein Stand von 6x3 Metern. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass und ein Stecksystem. Also nicht irgendwie, dass da noch mit der Kreissäge oder mit dem Hammer dran müsstest, sondern wirklich simpel Business. So.
Die bauen übrigens gerade noch ab, für euch zur Info.
Die waren auch eine mit der letzten, die beim Abbau fertig waren. Also wirklich, also habe ich auch noch nicht erlebt.
Das war witzig. Ich glaube, Alex hat es auch gerade geschrieben und Animatrix da. Da waren auch immer zwei, das waren auch Holländer, die standen immer an der Rolltreppe und haben geguckt. Wir haben noch nicht ganz rausbekommen, welche Rolle die beiden hatten. Also es waren zwei im Stand und zwei vor dem Stand. Die hatten immer eine Jacke an. Aber du hast gerade gutes Stichwort gesagt, Stände. Da waren ja, also auch das für mich ein neues Level an in Kartshows, was die Stände betrifft. Ich glaube, es war ja schon immer mal vorher, wo die Sponsoren oder Partner gesagt haben, wir würden gerne mehr größer machen, das machen, das machen, das machen. Dann ist es ja oft am Platz gescheitert, um anderen natürlich auch noch die Möglichkeit zu geben. Jetzt war ein bisschen mehr Platz und das hat man auch gesehen, also für mich zumindest. Wenn man den Whatnot-Stadt sich angeguckt hat, was da konnte man eigene Bilder machen von also eine eigene Trading Card, Tops, so einen großen Tops-Stand habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Vogt, eBay Live, Fanatics Live, das waren schon große Stände. Wie war so da? Wollte da jeder noch größer oder konntet ihr alle zufriedenstellen jetzt in dem Zeitraum?
Der größte Stand war tatsächlich der Whatnot-Stand mit 100 Quadratmetern. Das war auch, also sie haben sich im ersten Gespräch waren es mal weniger und dann sind sie aber noch mit einer anderen Idee reingegangen. Aber da will natürlich jede Marke auch irgendwie ein Ausrufezeichen setzen. Und ich fand so dieses, ich nenne es mal Trio Infernale der Streaming-Anbieter, auch ganz spannend natürlich für den Besucher, weil am Ende geht es uns ja natürlich auch immer darum, dem Besucher irgendwie eine Experience zu bieten, weil damit steht und fällt ja auch alles, was wir machen. So klar, Händler sind wichtig, Sammler sind wichtig, aber der Besucher ist am Ende natürlich da, wo das Glied in der Kette dann zugeht. So. Und natürlich war es unser Wunsch, und das ist ja auch immer oder sollte immer der Anspruch sein, wenn wir da weiter wachsen wollen, und das ist ja auch mit eurer Area, die ihr hattet, geht das ja auch einher, dass wir einfach alle versuchen, halt auch so den nächsten Schritt zu gehen. Und am Ende orientiert sich natürlich vermutlich der kleine gewerbliche Händler auch immer an seinem Nachbarn. So, und wenn der Nachbar was Cooleres macht, sollte ich eigentlich den Anspruch haben, nächste Mal cooler zu sein als er. Und das, was ihr auch gemacht habt, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wer am Ende dieses Battle bei euch gewonnen hat oder den schönsten. Ich habe keine Ahnung, weil ich einfach voll im Tunnel war. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Das finde ich ja geil, weil das motiviert natürlich die Leute, nächstes Jahr nochmal was anderes zu machen. So, und was anderes machen sollte halt weggehen vom klassischen Roll-Up oder sonst irgendwas. Aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, natürlich versuchen sich die Marken da auch selber zu übertreffen. Wir haben jetzt in der Halle auch erstmalig die Möglichkeit gehabt, Sachen wie Rigging, also Sachen von der Decke runterzuhängen. Bin jetzt vermutlich auch studierter Baufuzzi, weil ich mittlerweile selbst mich damit beschäftigen musste. Du kommst ja zwangsweise nicht drum rum, was Deckenlast, Hängepunkte und weiß der Hugo, was alles nicht angeht, habe ich sonst auch nie was mit zu tun gehabt.
Ja.
Aber es macht natürlich dann, und wir haben heute final die ganzen Bilder vom Fotografen bekommen, da kriege ich ja Gänsehaut, weil das einfach einen Charakter oder ein Bild angenommen hat, wo ich glaube, andere Länder und auch die USA auf jeden Fall mal rüberschielen, um zu gucken, was hier so abgeht. Und das ist ja gut für uns alle so.
Ja, das habe ich aber auch, ich habe es auch, glaube ich, im Podcast, es wird spannend zu sehen, weil jetzt weiß jeder, wie du eben gesagt hattest, ne, wie groß, was haben die aufgefahren und wollen wahrscheinlich sagen, okay, nächstes Jahr will ich ein bisschen größer sein vielleicht als der andere.
Ja, also nur als ein Beispiel. Wir haben natürlich das auch genutzt, um entsprechend Business Talks dazu führen mit unseren Partnern, weil natürlich jetzt in dem Fall Tops ja auch ihre Kollegen eingeladen hat aus Übersee. Und natürlich tauscht man sich dann aus und natürlich werden da schon Pläne geschmiedet, was man nächstes Jahr macht. Und da gibt es schon Commitments, dass diverse Companies auf jeden Fall noch größer werden wollen, wo wir halt aktuell schon überlegen, machen, tun, planen, weil in Düsseldorf einfach der Platz auch gar nicht da ist. Kommen wir bestimmt später nochmal zu. Aber wir wollen da jetzt perspektivisch keine Rückschritte machen. Natürlich sind wir immer auch einfach realistisch, was am Ende die Wahl der Quadratmeter oder auch der möglichen Umsetzung in den Hallen angeht. Ich glaube, das sollten mittlerweile alle wissen, dass wir jetzt nicht irgendwie Hallen mieten, die dann am Ende halb leer bleiben. Das ist auch Quatsch. Es muss halt immer so ein guter Mittelweg sein. Aber es ist natürlich auch unsere Intention halt, nicht jedes Jahr umziehen zu müssen, weil das jedes Mal neue Kraft kostet und die musste ich ja auch immer, jetzt in dem Fall Messe Frankfurt, mit den Teams vor Ort auch neu eingrooven. Mhm. Also in Düsseldorf arbeiten wir seit Tag 1 mit einem Team zusammen, was wir jetzt seit 3 Jahren kennen. In Düsseldorf war das Team der Messe komplett neu. Aber auch da, Fun Fact, keiner hatte was mit Karten zu tun. Alle sind voll addicted jetzt. Also wirklich, das ist halt wirklich verrückt.
Ich habe es gehört. Wir saßen ja am Ende bei euch im Büro und die waren sehr großer Fan davon. Ja,
ja, absolut. Alle auch mit glänzenden Augen und hin und her. Dann konnten wir von unserem technischen Leiter, der hat 2 Kinder oder 2 Jungs, konnten wir dann noch organisieren, dass sie irgendwie was von Mario Götze abbekommen und so im Rahmen unserer Möglichkeiten. Versuchen da auch irgendwie immer alle glücklich zu machen, können aber nicht alle glücklich machen, aber das, was in unseren Händen liegt, versuchen wir irgendwie umzusetzen. Und die haben, damit steht und fällt natürlich auch oder das ganze Thema oder auch die positive Zusammenarbeit, wenn die Truppe vor Ort, und ich erinnere mich immer an so einen Tag, das war, ich glaube, 3 oder 4 Wochen vor der Show, sind Andi und ich nach Frankfurt gefahren und hatten so einen Regieplan, Kickoff heißt das bei denen. Und dann kommen wir da hin und wir sind, ohne das jetzt böse zu meinen, aus der einen oder anderen Richtung gewohnt, dass wir eigentlich alles mitdenken müssen, damit am Ende nichts hinten runterfällt. Und dann saßen wir in einem Meetingraum, wo, lass mich kurz überlegen, ich glaube, von deren Seite 5 oder 6 Leute mit dabei saßen. Sicherheit, Reinigung, technischer Leiter, Veranstaltungsleiter, Schnickschnack, die alle ihren Regieplan und ihre Zettel dabei hatten und dann wirklich nach und nach vorgetragen haben, von Sicherheitskonzept über Verkehrssystem, über Ablauf, über, dann wird das danach auch gegengezeichnet. Also wir sind da jetzt auch, und das entlastet uns natürlich auch ein bisschen auf einem Level, wo uns die Leute vor Ort auch einfach Arbeit abnehmen und mitdenken. So, die haben das ganze Wochenende, lief eine Person von deren Seite mit einem Zettel und einem Stift durch die Gegend und versucht halt auch Dinge mitzuoptimieren. So, und das ist halt einfach, das macht dann halt auch einfach Spaß, weil wir merken, okay, wir wollen alle in die gleiche Richtung. Die Messe hat natürlich die Intention, mit uns langfristig zusammenzuarbeiten. Wir haben einen 3-Jahres-Vertrag auch mit der Halle gemacht. Und die merken halt auch, und das ist auch wieder Fun Fact, wir sind in Jahr 1 in dieser Halle die besucherstärkste Messe, die jemals hatten. Das ist halt verrückt.
Das ist krass.
Ja. Also auch stärker, wenn du das jetzt mal runterrechnest, auf Besucher pro Tag, als alles, was jemals in dieser Halle drin war. Weil die meisten Sachen, die da stattgefunden haben, sind halt nicht B2C, so wie bei uns, sondern eher B2B.
Mhm. Krass. Das ist aber auch eine Prämierung. Also das kann man sich schön auf die Fahne schreiben. Ich will ein bisschen auf die Nachrichten im Chat eingehen, bevor die untergehen. Also einmal ist einiges an Feedback auch da. Animatic schreibt, der Einlass war ein Traum, kann man sagen. Viel besser als in Düsseldorf. Dann Thilo ist da. Grüße, Thilo. War eine Top-Messe. Sebi und Co. massiv abgeliefert. Danke dafür, hat richtig Laune gemacht. Time Zero Forge schreibt an Sebi. Wie seid ihr selber zufrieden mit der Messe? Welche Learnings habt ihr mitgenommen? Messe war mega. Danke nochmal für das tolle Event.
Welche Frage soll ich? Also das eine war ja eher ein Feedback. Oder also was soll ich zuerst beantworten?
Wie seid ihr selber zufrieden mit der Messe? Welche Learnings habt ihr mitgenommen?
Also wir sind, und das kann man wirklich so sagen, und Andi und ich haben sowohl gestern als auch heute natürlich mehrfach dazu gesprochen, wir sind super, super happy, weil am Ende alles so gelaufen ist, wie wir uns das auch gewünscht haben. Auch wenn wir natürlich nicht wussten, ob das alles so läuft, wie wir uns das in unseren Köpfen geplant haben. Aber wir sind wirklich, wirklich super happy, werden aber sicherlich auch noch ein paar Tage brauchen, bis wir das so ein bisschen auch verarbeitet haben. Natürlich, sowohl Andi als auch ich haben wir das Wochenende über uns ein paar Sachen aufgeschrieben, die man sicherlich optimieren könnte, die vielleicht aber auch der Besucher oder auch der Aussteller gar nicht so genau mitbekommt. Und das könnten Sachen sein wie, jetzt mal ganz simpel gesagt, der Ablauf oder Workflow inklusive Essen im Partner- bzw. Businessbereich oder VIP. Ich bin kein Freund von VIP, deswegen sage ich immer Business Club oder Partnerbereich. Da haben wir sicherlich Potenzial, was aber auch nicht jeder mitkriegt. Wir haben uns auch die Frage gestellt, braucht es Sonntag wirklich bis 19 Uhr? Vermutlich nicht. Aber auch das sind alles Dinge, da muss man ja erstmal gucken, wie es läuft. Und ich sage mal, hinten 2 Stunden wegnehmen ist immer schnell gemacht. Aber wenn bis 19 Uhr die Bude noch rennt, auch fein. So, aber wir haben natürlich da die Situation gehabt, dass es dann, also es braucht ja nur eine Initialzündung, das ist ja so, ist ja auch ein deutsches Thema, ja, wenn einer anfängt einzupacken, ist wie am Strand,
Ja, im Flugzeug.
Wie auch immer, ja, genau. Wenn einer aufsteht im Flugzeug, stehen alle auf. Das ist halt wild. Und genauso war es natürlich auch am Sonntag. Dann haben zwei, drei angefangen abzubauen und plötzlich hatten wir dann vorm Lastenaufzug eine Traube, wo ich dann irgendwie, also auch da, die Leute glauben dann, okay, wir steigen jetzt einfach in den Aufzug, während hier eine Großveranstaltung läuft und fahren runter. Die Lastenaufzüge dürfen eigentlich während der Besucherzeit überhaupt nicht bewegt werden, weil die Türen wiederum aufgehen in den Rettungsbereich und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht zu tief da reingehen. Haben wir dann auch eine Lösung gefunden. Nichtsdestotrotz stellt man sich das dann immer so einfach vor, so ja, mach doch einfach einen Aufzug auf. Ja, nee, mach ich nicht, weil dürfen wir halt nicht. Mhm. Ne? Sind halt nur mal in Deutschland.
Ja, genau, dann hat Animatrix geschrieben, die Gänge waren so geil, man hatte so Platz, bitte beibehalten. Also das war wirklich sensationell. Ich hatte wirklich so um 9 war ja Early Access und um 10 waren ja Regular. Und dann dachte ich, okay, sind jetzt schon viele Leute da, aber ist jetzt schon komplett auf. Und es hat sich so geil verteilt, weil das alles so sich in der gesamten Halle verteilt hat, dass du überall Platz hattest, überall hingekommen bist. Und das Ding war ja ausverkauft seit langem, also es war voll. Das war schon krass, also wie sich das verteilt hat. Hast du das auch so gesehen?
Am Ende eher absolut. Also wenn man natürlich Platz hat, kann man natürlich auch ein bisschen anders planen. Und wir haben dann, also da oben die Grundfläche waren ja 8.800 Quadratmeter, plus dass wir ja noch den Food Court unten hatten und inklusive Eingangshalle und Umläufe und wie auch alles, wie man immer auch alles das beschreiben mag. Aber es verteilt sich dann natürlich schön. Und ich glaube, vorhin hatte das irgendjemand im Chat geschrieben bezüglich Einlasssituation. Wir haben genau 6 Minuten gebraucht, wir hatten 750 Early Access Tickets rausgegeben, was in Düsseldorf zum Beispiel gar nicht denkbar wäre, beispielsweise. Mhm. Die 750 Menschen waren in 6 Minuten drin. Ich stand selber draußen, um das mit zu koordinieren, weil das ja auch ein Thema war, was uns extrem am Herzen liegt. Aber Frankfurt natürlich auch eine ganz andere Einlasssituation hergibt für unsere Zwecke. Und das fängt an bei Laufwegen, stelle ich eine Rolltreppe links eher rechts, also die linke Rolltreppe eher hoch. Also wir können ja da gewisse Dinge beeinflussen. Und zum Einlass war es dann wirklich so, wir hatten 2 Schleusen, man konnte sich ja freitags schon akkreditieren. Wir haben dann eine lange Schlange gemacht. Die Schlange war, ich bin sie abgelaufen, ich war, glaube ich, eine Viertelstunde unterwegs. Einmal hinten zum Cup Europa, wo die Trading Night stattgefunden hat, um das Gebäude herum. Und dann kamen sie hinten am Gebäude rückwärts quasi an der Messe wieder vorbei und gingen die komplette Straße runter. Ich konnte das Ende nicht sehen. Und wir haben original 6 Minuten gebraucht, um alle Early Access Leute reinzuholen. Die haben wir einfach aus der Reihe rausgezogen und sie dann vorbeigeschoben. Das ging ratzfatz, weil sie ja auch einfach durchgehen konnten und zu 99% auch schon ihr Bändchen hatten. Mhm. Das ist immer zu der Frage, warum lassen wir die Leute vorher ihr Bändchen holen? Genau deswegen. Und die Leute, die keine Bändchen hatten, konnten wir dann über eine separate Rolltreppe, über einen eigenen Eingang komplett daran vorbeischleusen und die konnten ihr Bändchen holen und danach mit der nächsten Rolltreppe hochfahren. Also das haben wir alles mit der Messe so geplant. Die sind natürlich auch Profis, was dieses Thema betrifft. Müssen wir uns auch nichts vormachen. Mhm. Und die restlichen, am Samstag waren es 6.500, haben 36 Minuten gebraucht, bis alle drin waren. Ja. Also das ist geisteskrank einfach. Ja. Ich habe vielen Leuten Hallo gesagt, glaube ich, Samstag. Weil natürlich auch, war ja wichtig, das draußen noch mitzuerleben, weil das halt ein wichtiger Punkt ist, an dem wir immer versuchen zu feilen und zu überlegen. Und daraus resultiert natürlich auch, dass wir das Einlassthema in Düsseldorf, was so nicht abbildbar ist wie in Frankfurt, weil die Location das nicht hergibt, aber wir haben auch da schon einen neuen Plan, um das besser zum Laufen zu kriegen, weil wir auch da weiter Partnerschaften gebildet haben, sowohl mit dem Ticketanbieter als auch vor Ort mit den Parkplatzfirmen in Düsseldorf zum Beispiel und so weiter und so fort. Würde jetzt in den Rahmen springen.
Ja, ein Preview können wir vielleicht gleich nochmal gucken. Ist ja dann bald auch schon die nächste Show. PSA-Stand fand ich super, haben sich viele neue Mitarbeiter rekrutieren können. Alex schießt wieder. Da könnt ihr euch den Freitags-Podcast sehr drauf freuen.
War das Thema bei euch, ja?
Bei uns war das Thema, weil uns beide hat es das sehr gewundert. Als Standort Frankfurt, wo ja gerade zeitnah dann auch geöffnet wird und glaube ich auch immer noch Mitarbeiter gesucht werden, wäre das ja ein perfekter Ort gewesen, um einmal sich zu zeigen und zum anderen aber auch Leute zu Fragen zu beantworten, wo es ja viele gibt, wie schnell geht das, können wir sofort einreichen, können wir alles einreichen, da gibt es ja immer irgendwie Themen. Wir fanden, das wäre ein passender Ort gewesen, sich dort zu platzieren. Ja.
Ja, finden wir auch. Am Ende ist es natürlich so, wir haben da keinen Einfluss drauf. Es ist nicht so, also auch hier an der Stelle bestimmt interessant für den einen oder anderen, es ist ja nicht so, als wenn wir mit den Jungs nicht sprechen würden. So
ja, ja.
An unterschiedlichen Ecken und Enden. Klar möchten wir das, aber wir können ja auch, wir können ja nicht zaubern in Bezug auf, was PSA macht oder nicht macht. Weil ich bin da nicht so tief drin, aber natürlich ist unser Wunsch immer gewesen, das auch in Frankfurt so zu machen. Wie jetzt genau der Stand ist, bei der Truppe würde auch den Rahmen sprengen und liegt auch gar nicht in meiner Hand, das hier zu spoilern. Ich kann halt nur sagen, dass wenn PSA irgendwann ready ist, dann sind wir natürlich bemüht, dass PSA auch da ist. So, also warum wir gar nicht drüber reden, das kriegen wir dann auch hin, flächenmäßig, ablauftechnisch. Auch ein Melmar zum Beispiel war ja da, also Matthias, ne, war am Wochenende da, haben auch natürlich gequatscht, hinher vor zurück, aber am Ende, wenn sie soweit sind, werden sie sicherlich die Hand heben und sagen, wir sind soweit.
Ja.
Wann das ist, keine Ahnung.
Ja, genau. Ja, wir dachten, das wäre trotzdem, also uns war, glaube ich, vollkommen bewusst, wenn sie gewollt hätten, hätten sie dort einen Stand bekommen. Und wir fanden, dass das durchaus eine gute Chance gewesen wäre, auch jetzt schon. Wir hatten 3 Sieger, genau, weil du vorhin gesagt hattest, wir haben ja den schönsten Sammlertisch prämiert. Tatsächlich war der Fokus auf Sammler und nicht auf Händler, weil wir da einen Fokus drauf gesetzt haben und haben tatsächlich 3 Gewinner gefunden. Und das war schon spannend zu sehen, wie viel Mühe sich der eine gibt, der andere aber auch nicht. Also an Auswahl an Karten. Der eine hatte noch einen Banner, der andere hat noch irgendwie einen Lolli mit dazugelegt, Flyer, irgendwelche Handouts und so weiter und so fort. Und das haben wir uns angeschaut und hatten tatsächlich dann auch den Gewinner prämiert. Auch das kann man am Freitag im Podcast tatsächlich hören. Ja, es war sehr spannend zu sehen. Dann Gäste. Du hast schon mal was angesprochen an Gästen, beziehungsweise Götze hast du angesprochen. Kannst du vielleicht gleich noch mal sagen, wie das irgendwie war, auch aus eurer Sicht oder aus seiner Sicht? Vielleicht hat er ja auch Feedback gegeben, wie er das den Eindruck hatte von so einer Cardshow, war vielleicht auch seine erste. Aber es war ja nicht nur Götze da, sondern Flying Uwe ist auf der Cardshow rumgesprungen, wenn man das so sagen darf. Und eine riesen Twitch-Streamerin, die ich vorher, Schande über mein Haupt, ich oute mich wieder, nicht kannte, aber die dort gestreamt hatte, auch sehr viele Zuschauer hatte, hattest du, glaube ich, erzählt sogar an dem Tag noch. Und Paul Zipster stand an unserem Stand tatsächlich auch mal, der gute ehemaliger Chicago Bulls Spieler, war auch seine 2. Cardshow erst. Die erste war in München, jetzt war er bei euch in Frankfurt.
Was siehst du, das zum Beispiel höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
Dass er da war?
Ja.
Ach komm, kannst du ja sogar also, Bilder schicken.
Nein, ich wollte gerade sagen, das ist wirklich jetzt kein Scheiß. Ich habe keine Ahnung gehabt bis jetzt gerade. Höre ich zum ersten Mal, ich habe es nicht mitbekommen. Da fragt man sich natürlich dann, okay, warum hat der Kollege nichts gesagt? Kann natürlich aber auch sein, dass er von irgendwem anders eingeladen wurde. Ne? Also wir stellen ja auch Partnern entsprechende Kontingente zur Verfügung. Aber ich höre das wirklich jetzt zum ersten Mal, ich wusste es nicht.
Ja, stopp, also, der Tor. Ja, sorry. Sag du ruhig.
Und zum Thema Rose oder auch Uwe, beziehungsweise Mario bei Rose, die ja ausgezeichnet wurde als Deutschlands beste Streamerin, Miss Germany, hinher vor zurück, die sicherlich eine Community hat, die jetzt nicht zu 100% im Hobby aktiv ist, so wie wir, die aber total affin und interessiert sind für das, was wir tun. Und ich bin mit ihr im Vorfeld natürlich im Kontakt gewesen, auch mit dem Management, und haben wir überlegt, okay, was machen wir dann? Dann haben wir irgendwie einen Call gemacht, da habe ich ein bisschen versucht, sie mal zum Thema Hobby abzuholen, dass man da auch nicht so lost in translation reingeht, weil es kann halt auch nach hinten losgehen, wenn du dann einen Stream machst und überhaupt. Aber ich glaube, sie hat eine sehr charmante und offene Art, auch im Stream damit umzugehen. Ich habe dann mir irgendwie eine halbe Stunde Zeit genommen, bin mit Max, das ist ihr Manager, und ihr und dem Kameramann dann während dem Livestream ein bisschen rumgelaufen, habe hier und da mal versucht, sie auch am Stand anzuknüpfen bei Leuten, die ich auch kannte, um mal ein paar Geschichten zu erzählen. Wie zum Beispiel, da ist ihr fast dann die Spucke weggeblieben, war relativ am Ende, waren wir dann bei Chris, also bei Z-Cards, bei seiner kleinen Michael Jordan-Sammlung, habe ich gesagt, komm, tippst mal hier, was meinst du, was hier auf dem Tisch liegt und überhaupt. Und dann wurde der, auch Fun Fact wieder, wurde der Sohn von Chris war mit da, der ist schon komplett rot geworden, habe kurz überlegt, ob der gleich einen Herzkasper bekommt, weil er kannte sie natürlich. Also war super anzusehen, wie dann da so die Kommunikation lief. Und auch da, wir kriegen dann teilweise auch, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich sage jetzt mal, fragwürdige Nachrichten teilweise auf Instagram und Co., wo die Leute sagen, ey, warum macht ihr das oder was soll das? Am Ende des Tages geht es uns immer darum, dass wir natürlich das Hobbythema auch weiter spreaden. egal wohin. So, weil wir können nicht wachsen, wenn wir keine neuen Leute akquirieren. Und am Ende ist das nichts anderes, als andere Marken machen, um ihre Produkte zu weiter zu vermarkten da draußen oder Bekanntheit zu erlangen. Und ich finde das, eine smarte Art und Weise, die am Ende das ganze Hobby ja nur größer macht. So. Und wenn die ist wirklich cool, die hat Bock, die hat auch danach gesagt, ey, lass uns mal überlegen, was wir in Düsseldorf machen können und hin und her und vor und zurück. Die ist auch super vernetzt, hat dann irgendwie später noch an dem einen oder anderen Streaming-Stand, war sie noch in einem Live-Break mit drin. Die macht das halt, sie macht das halt auf ihre eigene Art und Weise und macht das auch einfach super smart. Und das wissen die Leute mittlerweile auch, wir unterstützen halt auch immer Leute, die Bock haben, was zu machen. So, wir geben gerne dafür die Plattform, wir haben Bock, da mitzumachen und deswegen war sie da. So, und zum Thema Uwe kannte ich vorher nicht. Da klingelte irgendwann mittags mein Telefon, sagte Kiki, ja, Sebi, ich habe deine Nummer weitergegeben, der Uwe kommt jetzt. Und ich denke, Uwe, wer ist denn Uwe? Keine Ahnung.
Ochsenknecht.
Ja, was weiß ich, wirklich kein Plan. Und dann sage ich, ja, Kiki, alles klar, weil ich war auch busy, ich sage, mach, keine Ahnung, ne? Weil das Kiki macht das dann halt und Kiki weiß auch, der kann, wenn er entscheidet dann, was er macht oder nicht macht. Das ist auch völlig fein. Und eine halbe Stunde später, da stand ich draußen am Einlass, klingelte dann mein Handy und dann gehe ich dran und sage, ja, hallo? Und dann sagt er, ja, ist der Uwe. Ich sage, Uwe, cool, herzlich willkommen, erklär mir doch mal, wer du bist. Dann sagt er, ja, ich bin Flying Uwe. Und in dem Moment hat es dann natürlich geklingelt. Fun Fact auch da, der hat wohl, das hat er mir dann später erzählt, also war mit seiner Freundin da, die auch eine sehr, sehr große Instagramerin ist, wusste ich auch nicht. Der hat das wohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Hause im Bett auf Instagram irgendwie gesehen, hat sich um 22 Uhr ins Auto gesetzt, ist von Hamburg nach Frankfurt gefahren mit dem Auto, hat sich ins Hotel gelegt, hat gepennt. Und hat dann am nächsten Tag, also hat in der Nacht entschieden, er will da unbedingt hin und hat dann Kiki angefunkt und der hat den Kontakt zu uns hergestellt und ich hab ihn dann halt abgeholt, also nicht abgeholt, sondern er kam dann, ich habe mich dann um ihn gekümmert. Aber auch da, und dann haben wir später nochmal gequatscht, wo ich sage, Uwe, jetzt mal Real Talk, was sammelst du denn? Und dann holt er sein Handy raus und zeigt mir so, ey Sebi, guck mal hier, das ist mein Gaming-Raum. Der ist halt voll in diesem VGA-Computer-Game-Ding-Dong. Der hat einen Raum, der sieht so aus wie eine Nintendo-Abteilung früher im Kaufhof. Das ist halt richtig geil. So, und wir haben dann irgendwie eine halbe Stunde darüber gequatscht und er hat mir so gesagt und wie er da so rangekommen ist und wie das so gewachsen ist. Und der sagt halt auch, und das ist dann wieder was, wo ich sage, das ist wieder geil für die Zukunft. Der sagt, diese ganze Retro-Game-Community ist ja auch super spannend. So, und wenn wir darüber reden, wie kann das Sammeln weiter wachsen? Und ich habe es jetzt gerade nicht griffbereit. Bei mir steht auch noch eine hier Donkey Kong, das erste Donkey Kong gegradet, sogar im PSA-Slab, also im großen Slab, rum. Also du hast ja immer Überschneidung am Ende des Tages. Genauso wie eine Mario, Pikachu oder eine Luigi, die auch zwei, dreimal am Wochenende über den Tisch gegangen ist. Ist ja nichts anderes als eine Collab zwischen Marke A und Marke B. So, und deswegen glauben wir, dass solche Themen dann halt auch immer spannend sein können. Und Uwe ist halt gefangen in dem Thema. Und hat sich auch eine Luigi, glaube ich, reingefeuert, die er gesucht hat am Sonntag, wenn ich das richtig gehört habe.
Ich glaube, er wurde ein bisschen angefixt. Er hat, glaube ich, auch Interesse an Karten bekommen, wenn ich seiner Story glauben mag, die er danach gemacht hat. Also ich glaube, er hat.
Aber das ist bei Rose auch so. Rose hat dann Lady Di-Karte von Kiki mit Kette bekommen irgendwie und die hat die auch gefeiert. Also ich glaube, jeder, der mal irgendwie dazu gekommen ist, irgendwie hat dann auch was für sich mitgenommen.
Gefangen. Und,
ist dann auch mitgefangen, ja.
Genau. Vielleicht noch kurz zu Mario. Wie war das für euch, für ihn? Hat er?
Also das Mario-Thema oder das ausgeholt, das ganze Thema Autogrammstunden, Signing-Sessions und Co., ist ja immer ein Thema, was Andi und ich auch heiß diskutieren und immer überlegen, was man machen kann, wie man das machen kann und was auch Sinn macht. So. Und das war eigentlich das ganze letzte Jahr über ein Thema, wo wir immer sagen, okay, was gibt es an Möglichkeiten, was macht auch wirklich Sinn, wo haben die Leute auch Bock drauf? Und da wir ja auch zwei, drei Leute kennen, die ganz gut vernetzt sind und hin und her, kam halt irgendwann dann das Thema Mario auf den Tisch. Was auch immer noch bei uns auf dem Tisch liegt, ist das Thema, wie bekommt man im TCG-Thema noch den ein oder anderen Illustrator und hin und her. Nicht, dass die Leute immer glauben, wir haben das alles nicht auf dem Schirm. Was wir aber machen wollen, ist dann nicht 15 Leute holen, die niemanden interessieren, sondern irgendwas, wo wir sagen, okay, da können wir hinterstehen und das hat halt auch irgendwie einen Impact für alle. Und dieses Thema Mario war halt ein Perfect Match, weil am Ende er nicht nur Frankfurter ist, sondern natürlich auch mit der Weltmeisterschaft 2014 und so weiter und so fort. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. So, und für uns war wichtig, dass wenn kein Partner sich bereit erklärt oder irgendwie einen Hebel hat, das mit uns zu machen, machen wir es selbst. Und das haben wir dann wirklich, ich glaube, innerhalb von 3-4 Stunden entschieden. Dann haben wir Telefonate mit dem Management geführt, haben darüber gesprochen, wie könnte sowas aussehen. Dann musste natürlich geklärt werden, hätte Mario jetzt irgendwie ein Auswärtsspiel gehabt, was ja nicht der Fall war, wäre das Thema sowieso raus gewesen. Hätte er nicht kommen können. Jetzt war es am Sonntag so, der hatte vorher Training, hat sich dann kurz frisch gemacht und ist dann quasi selber zu uns rübergefahren. Dann habe ich ihn, also mich vorher angerufen, dass sie unterwegs sind. Und dann habe ich ihn unten aus der Tiefgarage abgeholt und dann war er natürlich sehr interessiert und hat dann gesagt, irgendwie, was macht ihr hier, was mache ich hier? So, dann habe ich ihn kurz ongeboardet und habe ihn dann gefragt, ich sage, Mario, willst du mal durch die Halle laufen und das mal fühlen oder willst du lieber außen rum gehen? Weil ich hatte den auf einem Schleichweg aus der Tiefgarage natürlich rausgeholt. Und da sagt er, nee, lass uns mal schön hier durchsneaken und dann gucken wir mal. Und der versteht das Game schon, der hat auch, nachdem wir mit der Autogrammthematik fertig waren, hat er noch schön am Vending-Automaten 2 Boxen für die Kids gezogen. Also er hat mir nicht verraten, ob er wirklich richtig tief drin ist, aber er versteht das Game und war auch super interessiert. Und auch da muss ich sagen, ich glaube, es gibt Sportler oder Athleten, egal aus welchem Sport, die sich weniger Zeit und weniger Herz nehmen, als ein Mario das macht. Also ich war wirklich, und das war so mal einer Magic Moments eigentlich vom ganzen Wochenende, dass ich in der Ecke stand, als er dann da saß und unterschrieben hat und wirklich das Leuchten der Kinder in ihren Augen, die haben alles mitgebracht, von der Playmobil-Figur bis zum Plüschtier, bis zur Bildzeitung von 2014. Also ihr macht euch kein Bild, was da alles unterschrieben wurde. Und er hat sich wirklich für jeden die Zeit genommen, das auch zu machen. Und das auch mit Spaß. Also du hast ja oft, ich meine, wir kennen das aus Amerika und Co., was da immer für Geschichten gibt, da hast dann irgendwie, keine Ahnung, 15 Leute, da hat keiner Bock, die sitzen da, ziehen ein langes Gesicht und da steht schon einer, wenn du länger als 3 Sekunden brauchst, packt er dich an den Arm und zieht dich raus. So, ne? Und das war was wir definitiv nicht machen wollten, weil am Ende das einfach scheiße ist. Machen wir uns nichts vor. So, ja. Und deswegen war es ein Perfect Match, weil Mario hatte Bock, der hat einfach gute Laune gehabt, was ja auch cool ist. Ne? Auch wenn, ich bin jetzt nicht so tief im Fußballgame, ich glaube, der Samstag war nicht so gut für die Eintracht, da bist du so tiefer drin, Markus.
Nicht ganz.
Nichtsdestotrotz ist das geil und auch die Geschichte dahinter ist geil und natürlich auch allein die Möglichkeit, dass wir als Veranstalter überhaupt mal, also ich habe mit dem vorher im Büro gesessen, weil wir noch 2, 3 andere Sachen vorher gemacht haben. Das ist einfach cool, sich mit so jemandem auch mal auszutauschen. So, und auch daraus resultieren natürlich wieder Themen, die uns als Veranstalter weiterbringen. Warum? Weil der Mario natürlich jetzt kein kleines Netzwerk hat und auch bei ihm in der Company, der hat ja eine eigene Company auch oder mehrere eigentlich, wo sie auch teilweise investiert sind. Da sind Jungs unter Vertrag oder am verlängerten Arm, wenn wir das jetzt hier droppen würden, da kriegen die Leute schon wieder feuchte Füße. Ne? Mhm. Also das ist halt verrückt und deswegen lohnt sich so etwas für uns natürlich aus mehreren Perspektiven. So, und daran werden wir weiter arbeiten, um natürlich das Thema auch weiter voranzubringen, weil wir wissen, dass das ein Hebel ist für die Zukunft.
Ja, dicke Props. Also Mario Götze ist definitiv ein schöner Moment gewesen, glaube ich, für viele, den ihr da beschert habt, inklusive mein Co-Host des Podcasts. Ich glaube, der hatte auch ein
Fun Fact. Ich glaube, Alex haben wir, weiß nicht, ob es ein Kindheitstraum ist, es nicht, weil ist ja noch nicht 100 Jahre her. Aber ich glaube, da haben wir jemanden extrem glücklich gemacht.
Unter anderem und viele, viele andere auch.
Ja, auf jeden Fall.
Hatten die 2 Stunden gereicht?
Er war ja auch 2 Stunden haben auf jeden Fall ausgereicht. Ich glaube, eine wäre wirklich eng geworden, weil die Schlange war ordentlich. Wir hatten das natürlich sauber entsprechend abgetrennt. Aber 2 Stunden waren wirklich ausreichend. Hätte auch noch länger gemacht, aber 2 Stunden waren okay.
Ja. Alle übrigens, wir überziehen heute gnadenlos. Das ist aber auch okay, weil wir ein großes Thema die Show haben und dann natürlich noch ein paar News für euch am Start haben. Aber wir überziehen heute einfach, weil es so spannend und interessant ist. Büroschrank schreibt noch, für mich war es klasse, dass ihr auch ansprechbar wart oder mal am Eingang standet, nahbar und trotz des Dauerstress vor allem da gewesen. Andere haben da die Nase oben und weh, man spricht sie an. Übrigens auch sehr, sehr geile Idee. Ich habe hier übrigens so einen kleinen Merch, Card Madness Merch neben mir. Okay, cool. Guck mal, hier alles am Start.
Alles da.
Und die Karte hier noch am Start. Dass ihr so einen Abscanner habt, Scan for Help, auch eine geile Idee gewesen, wenn man irgendwie Hilfe hat. Wir haben es, glaube ich, nicht
genutzt. Man muss auch da wirklich sagen, das sind ja alles so Dinge, die wir ausprobieren. Und dieser, jetzt wird sich vermutlich im Chat der eine oder andere fragen, warum hatte ich das nicht? Das ist ein Helpdesk für Tischbetreiber, sage ich jetzt mal, oder für Partner. Ne? Also alle Partner hatten diesen QR-Code auf ihrem Badge. Aber auch alle Tischbesitzer hatten diesen QR-Code nicht nur auf dem Tisch, sondern auch um den Hals. Und da ging es um ganz simple Dinge wie, da melden sich Leute, wenn irgendwie Glasbruch im Gang, hat einer eine Flasche fallen lassen oder Strom ist ausgefallen oder mein Nachbar macht sich zu breit und ich komme nicht mehr durch. Dafür ist dieses Tool gedacht und wurde wirklich bis auf vereinzelte, ich sage jetzt mal, vermeintlich lustig gemeinte Einträge auch wirklich effizient genutzt. Und wir hatten zwei Personen abgestellt, die nichts anderes gemacht haben, als diese Tickets zu bearbeiten, weil müsst ihr euch so vorstellen, die beiden Personen, die dafür abgestellt waren, hatten ein Handy um den Hals und sobald einer ein Ticket aufgemacht hat, pingelte es dann und man konnte genau sehen, okay, welcher Block, welche Tischnummer, was ist das Problem, konnte sogar ein Foto mit hochladen, wenn gewünscht. Und das ist halt für uns auch ein Punkt, wo wir sagen, ey, das muss so die nächste Stufe sein. Das gibt es auf keiner Messe, also auf keiner, ich habe sowas noch nie gesehen, aber es wurde gut angenommen und das ist so, wo wir sagen, ey, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, auch okay, dann ist das so. Ich nehme immer gerne das Beispiel Eröffnungszeremonie, Lasershow 2000, was war es denn, 24, 23, ich weiß schon gar nicht mehr. Alle am Ende nur schlecht gelaunt war, weil wir ihn eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde geklaut haben. Für uns war es eigentlich lieb gemeint, aber es ist ein Learning, dass wir es nicht mehr machen. Punkt.
Ja, ne? Ja, aber das ist genau richtig so. Ich glaube, Alex hat es uns auch am Tisch geschrieben, im Kleinen bei uns. Tatsächlich war es auch so. Wir haben ja einige Programmpunkte, glaube ich, jede gefühlt Stunde hatten wir irgendwas vorgehabt, inklusive Rookie Introduction, wie heißt Speed-Dating-mäßig Trades zu starten und so weiter. Das wurde angenommen, aber nicht zu den Zeiten. Also wir hatten dann zwischendurch Leute, die sagen, heute hattet ihr die Rookie-Introduction, könnt ihr mal helfen bei dem und dem. Und haben dann einfach auch festgestellt, dass weniger manchmal mehr ist und dass wir vielleicht ein bisschen mehr über die Dinge aber auch reden sollten. Also genau wie du sagst, ne, man probiert einfach Dinge aus und macht sie dann beim nächsten Mal nicht mehr oder besser oder anders auf jeden Fall.
Ja, und auch, ich versuche mich immer auf dich zu konzentrieren, weil sonst verliere ich einen Faden, weil mir fehlen immer noch.
Ich stelle die Fragen, alles gut.
Okay, ich sehe immer so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall spannend finde, später mal zu diskutieren, aber mach mal deinen Workflow, sonst bringe ich dich auch noch durcheinander.
Ja, wenn du was gezielt hast, dann sag's gerne. Hast du
was? Weil es gerade Segert hier Tom schreibt, Card Madness Matten, die waren von Ultra Pro. Die gab es bewusst nicht zu kaufen, weil auch diese Sachen probieren wir aus. Ne? Also genau. Kann man auf Twitch Giveaways machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe natürlich welche davon. Können wir mal überlegen später.
Ja.
Ich weiß es nicht. Aber das sind natürlich alles Themen, wo es schön ist, dass die Leute das wahrnehmen, aber wir auch einfach ausprobieren, ob solche Sachen gefragt sind. Weil ich tue mich schwer, mir irgendwie 4-Euro-Paletten Playmats hinzulegen und am Ende kann ich damit mich zudecken nachts. Ne? Also das ist halt totes Kapital, machen wir uns nichts vor. Aber alles Themen, die wir in der Zukunft auf jeden Fall bearbeiten wollen und Time Zero 4, das richtig sehe, hat er noch gefragt, Trennung TCG und Sport. Das ist tatsächlich so in unserem Floorplan und auch aktuell so und es war auch so. Wir machen aber keine strikte Trennung, wir geben nur eine Empfehlung. Warum? Und da gibt es auch, ich will jetzt nicht 3 Stunden darüber philosophieren, aber wir merken natürlich auch, dass das in beide Richtungen abschreckt. Also wenn jetzt noch ein Block verfügbar ist, wo TCG dran steht, würde jemand, der Sport interessiert ist, sich niemals da reinsetzen. Und wir wollen trotzdem irgendwie immer so ein bisschen Überschneidung haben. Wir geben Empfehlungen, wo die Leute sich platzieren können. Wir haben das jetzt im aktuellen Ticketshop, der ja seit Samstag online ist, auch wieder ein bisschen optimiert, aber anhand von Learnings, die wir davor hatten. So. Mhm. Ja.
Die Debatte scheint großes Interesse zu haben.
Ja, schon.
Also verkaufen wäre, glaube ich.
Bei mir liegt sie auf dem Tisch als Mauspad tatsächlich.
Ja, die kann man perfekt.
Auch vor mir. Ich kann sie jetzt nicht rausrupfen, dann mache ich alles kaputt, aber ja.
Man kann damit auch gut breaken wahrscheinlich, also als Unterlage für zum Breaken ist die perfekt. Kirsch hat noch gesagt, sonntags wollen viele nach Hause fahren, circa 16 Uhr, das hat sich nochmal auf die Öffnungszeiten, die du vorhin angesprochen hast, bezogen. Leak hat nochmal geschrieben, Sonntag war das Gefühl, alle über den vorderen Eingang in die Halle gegangen sind. Sonntag hat sich das, glaube ich, gut verteilt. Und
mein Lieblingsthema,
mit dem Bändchen, war richtig gut, auch für den Sammlertisch, wegen Aufbau fehlt mir bloß die Info, wie genau es abläuft, hat sich aber dann geklärt, war top gemacht, lieber Sibi. Was meinst du mit Lieblingsthema?
Ja, also das ist jetzt was, da könnte ich wirklich referieren bis zum Get-No. Am Ende nehmen wir uns natürlich extrem viel Zeit, um gewisse Einlasssituationen und auch Feedbacks aus der Community irgendwie aufzunehmen und weiterzuverarbeiten. Und ein Feedback aus Düsseldorf war zum Beispiel, dass es die Leute nervt, dass der Eingang für die Tischbetreiber und Besucher der gleiche ist. Was haben wir gemacht? Haben das komplett entkoppelt. Das heißt, es gab da, wo du reingegangen bist, für die Lastenaufzüge inklusive einem riesen Parkplatz, da war Platz für 800 Fahrzeuge, was völlig überdimensioniert war. Aber wir haben groß gedacht. Und was passiert? Und ich stand beide Tage ab 7 Uhr vorne am Haupteingang, um das mit zu koordinieren mit dem Sicherheitsteam zusammen. Was ist passiert? 50-60% der privaten Sammler lesen unsere E-Mails nicht. Also ist gar nicht böse gemeint. Müssen sie ja nicht, aber sie lesen es nicht. Und kommen dann mit ihren Rollwegen, Bollerwegen, Einkaufswegen, was auch immer, über den Haupteingang. Das war gar nicht im Ablauf so gedacht, weil du mit diesen Bollerwegen auch nicht die Rolltreppe hochkommst. So. Wir mussten es aber dann aber, also wir haben dann am Samstagmorgen noch die komplette Personenführung optimiert und überarbeitet, weil wir gemerkt haben, dass die Leute einfach unsere E-Mails nicht lesen, wir aber trotzdem natürlich gewährleisten müssen, dass die Leute mit ihrem Kram da reinkommen, weil sie natürlich auch nur einen begrenzten Zeitraum haben, um den ganzen Schnickschnack aufzubauen und wir keine Lust hatten, dass es nachher wieder heißt, irgendwie, wir hatten keine Zeit, das hat alles nicht funktioniert. Ja, einfach, und das hört sich jetzt böse an, das ist nicht böse gemeint, aber lest bitte das, was wir schreiben, weil wir denken uns ja was dabei und man hätte ganz entspannt hinten, da wo ihr auch geparkt habt, parken können, mit dem Lastenaufzug hochfahren und wäre in der Halle gewesen und der Weg vorne durch den Haupteingang, also Eingang City, war dafür nicht gedacht, er war nur für Besucher gedacht. Haben wir dann gelöst, haben dann noch einen eigenen Akkreditierungscounter nur für Tische da unten gebaut, noch schnell, haben dann eine Personenführung, hinten durch eine, am Hausmeister vorbei, also wild auf jeden Fall, hat keiner mitbekommen, alle haben gedacht, das wäre so geplant gewesen, aber es war es natürlich nicht. Mhm.
Ne? Auch ein Learning. Auch ein Wunsch, den ich hier rauslese, auch E-Mails auf Deutsch, die waren wohl auf Englisch, das als Feedback noch vom Mabo.
Ja, ich lese das auch gerade. Das haben wir natürlich des Öfteren. Fakt ist, wir haben natürlich Besucher aus 39 Ländern. Und am Ende macht natürlich jede deutsche E-Mail oder jeder deutsche Newsletter die E-Mail noch länger, als sie vermutlich, je nachdem, worum es geht, eh schon ist. Kann man natürlich irgendwie lösen. Ich glaube aber auch, es ist auch gar nicht böse gemeint, ich glaube, dass man die, lass es 20 Sätze sein, die da drin stehen, die kann man auch mit 2 Klicks schnell übersetzen. So, es macht uns einfach das Leben leichter, wenn wir das nicht 2- oder 3-sprachig machen müssen. Und am Ende sieht man ja auch, dass diese rein englische Kommunikation auch insoweit jetzt niemanden abschreckt. Ich verstehe das zu 100%, dass das teilweise nervt, dass das alles in Englisch ist, weil wir sind in Deutschland, aber bei 39 Ländern, die uns besuchen, ist das halt einfach ein Thema. Ich nehme es aber trotzdem gerne nochmal mit. Wir überlegen immer wieder, wie wir das vielleicht noch optimieren können. Aber ja.
Ja, kriegt man mit DeepL ganz gut schnell gelöst.
Ja, wie auch immer.
Genau, Problem hinten reinzukommen zu Fuß war ein Problem mit den Koffern. Also ohne Auto hat alles trotzdem super geklappt, schreibt noch
der. Auch ein Learning an der Stelle, weil vorhin gefragt wurde, was sind unsere Learnings so. Es hat kein Mensch mitgedacht, auf unserer Seite, also unser Fehler am Ende des Tages, dass es natürlich Leute geben kann, die sagen, ich parke mein Auto in dem Skyline Plaza und fahre mit meinem Bollerwagen darüber. Es gab überhaupt kein Konzept dafür, dass jemand zu Fuß kommt. Weil wir davon ausgegangen sind, wenn wir einen Parkplatz zur Verfügung stellen, dass die Leute den auch anfahren. Es ist aber nicht, also das ist passiert, aber nicht in dem hundertprozentigen Umfang, wie wir es gerne gehabt hätten. Es gab aber keinen Personeneingang und natürlich lässt dich zu Fuß niemand auf ein Messegelände. Weil da sitzt ein Pförtner, da ist eine Schranke, also es funktioniert halt gar nicht. Ne? Gerade nicht, wenn du da mit dem Bollerwagen ankommst, die Leute wissen ja überhaupt nicht, was wir machen, die denken irgendwie, ne?
Badertag.
Weißt du, wie ich meine? Ne? Ja, genau. So, auch das halt ein Thema für die Zukunft, was auch die Messe sofort gesagt hat, dass wir ein separates Tor vorbereiten müssen für Fußgänger. Haben wir schon sofort umgesetzt, wissen wir. Hat aber keiner dran gedacht. So, weil ich sage, okay, und auch da gab es wieder verschiedene E-Mails und auch Feedbacks von wegen, ja, so eine Frechheit, 23 Euro. Wir können natürlich nicht jede Nachricht beantworten, aber wo ich auch immer denke, Freunde, ich habe vorher eine eine E-Mail an alle geschrieben, wo drin steht, grundsätzlich kann jeder parken, wo er möchte. Wir können den Parkplatz der Messe zur Verfügung stellen, aber jeder, der schon mal auf einer Messe war, egal ob es eine Boot, ob es eine Gamescom, ob es was auch immer ist, da hast du keinen Einfluss auf Parkgebühren. Wenn es nach mir geht, kann jeder überall umsonst parken, aber es sind nicht unsere Parkplätze. Genauso wenig wie wir Caterer der Halle sind. Da haben wir einfach keinen Einfluss drauf. Nicht in der Größenordnung, wo wir uns da befinden. Das ist einfach nicht, schlichtweg nicht möglich.
Ja.
Geht nicht.
Genau. Büroschrank hat auch noch was. Sebi und Andi haben mehr Marketing fürs Hobby gemacht als die Influencer von tops.de. Schön. Timo hat auch was Wichtiges, was uns auch aufgefallen ist. Neue Leute akquiriert man halt, das hat jetzt nichts mit der Messe an, oder euch zu tun. Neue Leute akquiriert man halt nicht mit den Tischen, bei denen Leute lustlos dahinter sitzen und die Augen nicht einen Moment vom Handy hochnehmen. Das haben wir tatsächlich sehr oft festgestellt beim Rüberlaufen, wo einfach Leute vor dem Stand stehen und die Leute gucken einfach auf ihr Handy und sprechen nicht mal Hallo oder ist irgendwie gar kein Interesse. Das fand ich auch.
Auftragsabwehr macht kein Business, ne? Am Ende. Hört sich hart an, aber das ist im Leben ja überall so. Wenn ich was verkaufen will, muss ich halt freundlich sein. Ne?
Das ja, das war echt, ein bisschen weird. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen über, wir können nicht mal alles, weil sonst sitzen wir wahrscheinlich hier noch 4 Stunden. Aber ein paar Sachen noch, der Preis war voll okay im Skyline Blaser. Fand es auch top, dass man Essen und Trinken mitnehmen durfte, schreibt Ruhrpott, der übrigens auch sehr großer Fan der Stoffbändchen ist. Den habe ich auch übrigens auch erst heute Morgen abgenommen. Ich konnte es dann doch nicht mehr dran lassen. Aber
abgeschnitten. Auch da, Fun Fact, ich habe diese Bändchen. Ich habe mir ein Muster schicken lassen seinerzeit und habe es wirklich sehr, habe alle Bändchen, die wir hatten, das waren verschiedene Materialien. Das, was wir jetzt genommen haben, ist ja auch ein recyceltes. Bei Recycling bin ich, was Tragekomfort angeht, immer ein bisschen vorsichtig. Aber habe die dann alle dran gemacht, habe dann mit einer Nacht geschlafen und am nächsten Morgen habe ich mich entschieden, welches wir nehmen. Also es ist wirklich so gewesen, weil ich sage, wir machen das natürlich auch, damit die Leute am Ende eine Erinnerung mit nach Hause nehmen. So, und ich habe so viele Arme auch am Sonntag gesehen, wo das Trading Night Bändchen noch dran hing, weil die Leute das einfach feiern und deswegen machen wir das. Deswegen haben wir auch diese ätzenden Pappumhänger. Also du hast ja das Plastikding, die Karte da liegen. Wir haben diese dämlichen Pappumhänger abgeschafft, weil sie A zu groß sind und B immer kaputt gehen. Und keiner möchte sich so ein verrocktes Ding, keiner möchte sich so ein verrocktes Ding hinhängen. Ja, das kostet alles Geld, aber es ist halt einfach eine geile Erinnerung. Und darum geht's am Ende. Ich meine, ich habe das Ding selber hier hängen. Das ist halt einfach geil.
Ja.
Das ist halt nicht das hässliche Plastikding, was am nächsten Morgen, wenn du damit duschen warst, schon aussieht, als hättest du das ein Jahr an. Ist halt nicht zielführend.
Ja, La Cucaracha schreibt, ich hab's dran. Festival Feeling. Ich schau mir das Band und die Karte in einen Rahmen, schreibt der Alex. Tickets für die Show 27 sind bestellt. Da kam vorhin auch die Frage, ob ihr auch schon ordentlich verkauft habt. Ich wüsste nicht, ob ihr die genaue Stückzahl im Kopf habt, aber die Frage kam, habt ihr schon ordentlich verkauft?
Also es war ja so, dass am Samstag um 12 war es, glaube ich, die privaten Tische online gingen. Die waren natürlich ratzfatz weg. Auch da, weil da gab es im Vorfeld dann wieder, ja, warum macht ihr das an dem Tag? Warum? Wir kriegen keine Tische. Da ist dann immer große Aufruhr in der Community. Und wir haben ja bei dem einen oder anderen, der da drunter geschrieben hat, auch schon kommentiert, dass sich keiner Sorgen machen muss, in unserer Wahrnehmung, dass er dieses Jahr keinen privaten Sammlertisch bekommt, wenn er einen haben möchte. Also auch da kann ich nur noch mal sagen, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Immer ein bisschen entspannen, wir wissen das. Wir wissen auch, dass die Nachfrage groß ist. Wir haben aber natürlich für alles auch irgendwie einen Plan und sagen, vertraut uns einfach mal mit dem, was wir tun. Und am Ende gibt es dann auch niemanden, der traurig ist. Natürlich brauchen wir immer so eine erste Wave und wollen auch diesen, ich sag mal, emotionalen Höhepunkt, den wir halt nun mal Samstag haben, auch irgendwie mitnehmen. Und der Ticketverkauf, natürlich wissen wir, wo wir da stehen. Und wir sind wir gucken uns das jeden Tag natürlich an, gucken uns an, okay, welche Tickets gehen gut, welche haben noch Luft nach oben. Wir haben auch ein paar Kategorien wirklich gesplittet, weil ein Feedback zum Beispiel war, dass die Leute sagen, ich will nicht Early Access für beide Tage haben, wenn ich nur Samstag komme. Jetzt gibt es 2 separate Tickets. Also wir, diese ganzen Feedbacks, die wir kriegen, arbeiten wir natürlich ein, auch so Sachen wie, es gab früher keine Kindertickets, keine Kindertickets für die unter 13 sind. Was passiert jetzt, wenn du in den Shop gehst, du wählst ein Besucherticket aus, da wirst du automatisch gefragt, hast du ein Kind, was unter 13 Jahren alt ist und kannst ein Gratis-Ticket mitbestellen? Also das hat halt, also wir versuchen diese Dinge alle immer sofort umzusetzen, brauchen halt nur immer auch ein bisschen Zeit und vom Ticketverkauf her ist es so, dass wir wirklich seit dem Tag, wo das online ist, also der erste Tag ist natürlich immer der stärkste, das ist auch logisch, Aber wir sind besucherticketmäßig genau auf dem gleichen Level, wo wir einen Tag vor Ausverkauf aufgehört haben zu verkaufen. Was halt wirklich, also es ist halt einfach verrückt, weil da sind auch so viele und wir sehen ja, ob die Leute dann wiederkehrende Käufer sind oder wiederkehrende Besucher sind, neue Kunden in Anführungsstrichen sind. Und es sind so viele neue Leute, die auf diese Themen aufmerksam werden, die in das Hobby reinkommen. Das ist halt wirklich verrückt. Ich glaube, dass sonst auch diese Ticketflut, das ist wirklich eine Ticketflut, dass die sonst auch gar nicht abbildbar wäre. Die Frage ist halt immer, wann ebbt das mal ab? Aber bei uns nimmt es tagtäglich zu. Und das ist wirklich verrückt, wirklich verrückt.
Ja,
aber auch die Nachfrage nach Düsseldorf gerade. Also ich habe heute, glaube ich, 35 E-Mails bekommen, nur zum Thema, wie kriege ich Tickets für Düsseldorf? Und Düsseldorf ist ein Drittel so groß wie Frankfurt. Also ist die Chance noch geringer, dass ich dafür was bekomme. Deswegen, ja.
Ja. Du hast aber ein gutes Stichwort gegeben. Wir haben jetzt gar nicht über die Trade Night gesprochen. Vielleicht nur ganz kurz, auch da habe ich eigentlich nur Positives gehört von der Trade Night. Wir waren leider selber nicht vor Ort. Aber nur Positives gehört. Die Location muss sensationell gewesen sein. Mit einem Balkon oben, massig Platz. Es wurde fleißig getauscht. Also Getränke war alles human. Humane Preise. Das Feedback habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes gehört hast, aber das
zu checken. Nee, also Andi und ich, also ich war einmal kurz zum Aufbau da, wobei es da ja nicht viel aufzubauen gab, weil so wie es alles da stand, das macht natürlich die Location dann für uns. Dann habe ich irgendwie mal, als ich dann rüberging, da lief das Ding aber schon 2 Stunden, habe ich mich mal unten hingestellt und habe dann selbst beobachtet, wie jemand oben vom Balkon Hände voll Bändchen runterschmeißt, damit unten noch neue Leute rein können. Also auch da werden die Leute immer kreativ und versuchen, weitere Leute reinzuschleusen. Anscheinend sehr, sehr beliebt. Ich muss aber auch dazu sagen, und das war dann wiederum krass, wir versuchen ja schon Locations auch zu scouten, die nicht nur natürlich simpel zu erreichen sind und man konnte innerhalb von 3 Minuten von der einen zur anderen Location laufen, vermutlich noch nicht mal 3 Minuten. Trotzdem haben wir eine relativ hohe No-Show-Rate, und das werten wir natürlich auch aus. Das heißt, am Ende ist der Run auf diese Tickets, und sie sind ja komplett for free, extrem hoch. Aber es gibt anscheinend Leute, die einfach random sich dieses Ticket holen und noch nicht mal wissen, ob sie Zeit haben oder nicht. Und damit natürlich den anderen wiederum die Möglichkeit nehmen, das zu besuchen, was ich super schade finde. Aber das können wir halt auch nicht verhindern. So, das Einzige, was wir natürlich jetzt, das ist ein Learning dann für nächstes Jahr, wissen, dass wir tatsächlich ein paar mehr Tickets rausgeben können, weil wir eine relativ hohe No-Show-Rate haben. Also wir reden da jetzt nicht über 30%, 40%, 50%, aber wir reden da schon über eine 2-stellige Zahl, wo ich sage, das ist eigentlich Kacke, wenn die Leute nicht auftauchen, weil andere kommen halt nicht rein, weil keine Tickets mehr da sind. Und das versuchen wir natürlich auch irgendwie dann, ja, und die Location. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das Ding gemietet, ohne da vorher einmal live drin gewesen zu sein, weil wir haben die Bilder gesehen, haben gesagt, alles klar, das ist es. Sofort machen. Mhm. Und das ist ja auch, die Trading Night ist am wenigsten Arbeit natürlich auch von allem, weil die Leute super dankbar sind, dass sie sich abends irgendwo hinsetzen können und wir nicht wollen, dass sie sich in 15 verschiedenen Hotels dann irgendwie treffen müssen, sondern unweit der Halle, geile Location, im Dunkeln war das Ding noch geiler als im Hellen, auch wenn du da die 4 Etagen mit der Rolltreppe hochfährst, das ist halt einfach verrückt.
Also ich hatte für mich, weil du es gerade sagst, in diversen Hotels, es hatte so für mich so ein bisschen Klassenfahrt-Vibes. Also irgendwie, weißt du, man war auf so einem großen Areal, also weil eine Messe bietet natürlich logischerweise drumherum Hotels, ganz viele. Der Großteil vom HCC und einige waren eben, habe ich den Namen schon wieder vergessen, auf jeden Fall in einem Hotel um die Ecke von der Messe. Dort waren wir dann erst und haben dort in der Lobby getrunken und dann ist man zur Messe gelaufen, dann ist man zur Trade Night gelaufen. Das war alles auf so einem Gelände, was alles so eben, wie du sagst, 3 Minuten zu Fuß war. Und dann trifft man sich irgendwie 3 Tage lang und das war so richtig so schöne Klassenfahrt-Vibes und das Gefühl ist es irgendwie immer noch heute, wo ich dir vorhin vom Vorgespräch mal gesagt, diese Erinnerungen irgendwie immer noch da sind und man das schon so ein bisschen vermisst, auf jeden Fall, ja, das Wochenende. Also es ist schon ganz cool, wenn alles in die Ecke ist. Das glaube ich dir aufs Wort.
Wir können auch nicht jede Woche eine Cardshow machen, dann stehe ich irgendwann nicht mehr auf.
bevor wir vielleicht nochmal in die Preview reingehen, Janni schreibt, dann würde es Sinn machen, zum Beispiel für die Trade Night abends noch Tickets anzubieten. Ich habe einige vor Ort getroffen, die kurzfristig gerne kommen wollten. Also einfach kurzfristige Tickets. Irgendjemand hat auch geschrieben, Schutzgebühr für die Trade Night.
Aber ich glaube, Schutzgebühr schreckt niemanden ab. Also wir haben auch selbst bei Tischen und Besuchertickets, selbst bei VIP-Tickets haben wir No-Show-Raten. Ne? Also nur mal so an der Seite gespoilert. Es ist jetzt nicht so, dass wir da 100% Besuchrate haben bei den klassischen Tickets, die man im Shop kaufen kann. Ne? Mhm. Und ich bin auch, also die Trading Night hat ja auch einen historischen Hintergrund. Als wir damals angefangen haben, war selbst Essen und Trinken dann noch umsonst, was sich natürlich in der Größenordnung nicht mehr abbilden lässt, weil dann haben wir kein Geld mehr, um die Miete für die Halle zu bezahlen. Auch wenn wir natürlich an der Gastro keinen Anteil haben. Aber es ist ja, das soll so bleiben. So, wir brauchen natürlich immer einen Partner, der irgendwie dafür sorgt, dass das auch abbildbar ist, weil auch so eine Location wie das Cup Europa, das kostet 2,50 Mark, am Ende schnurz, weil es zahlt aufs Hobby und auf das große Ganze ein und wir wollen auch bewusst for free bleiben. Aber so wie wir es früher hatten, so mit, wir stellen draußen noch einen Pizzawagen hin und alles ist für Umme und so, das funktioniert, auch wenn wir es uns wünschen würden, funktioniert natürlich leider nicht. Und auch, ich habe vorhin 2, 3 E-Mails dazu auch gelesen, wo die Leute sich dann beschwert haben, dass die Getränke anscheinend so unfassbar teuer waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, und wir haben ja so ein bisschen zumindest bei der Variation oder bei der Auswahl der Getränke und dem Essen mitgewirkt, weil wir gesagt haben, beispielsweise drüben in der Main Area, also bei der Show, bitte keine offenen Getränke, weil offene Getränke an den Tischen ist gefährlich und hin und her. Und auch bei der Auswahl der Foodtrucks und so haben wir ein bisschen mitgestaltet. Aber wir haben natürlich keinen Einfluss auf Preisgestaltung. Ich muss aber sagen, das ist jetzt nur mein Gefühl, ich fand in Frankfurt die Preise, gerade fürs Essen, deutlich entspannter und auch qualitativ besser als in Düsseldorf. Also no front. Aber mein Empfinden auch im Vorfeld, als wir mit denen gesprochen haben, weiß nicht, wie der Rest das sieht, aber wenn wir das vergleichen, sehen wir Frankfurt auf jeden Fall qualitativ und preislich positiv vor Düsseldorf.
Mhm. Ja, also ich hatte auch eigentlich preislich nichts Negatives gehört. Jemand hat geschrieben, das lag eventuell an einem Fahrrad dran, ich hatte echt Probleme damit, da ich mit dem Auto angereist war. Ich glaube, an dem einen Tag war Henninger Turm am Freitags. War das, glaube ich, genau.
Ja, Freitag bis 18 Uhr war da ein bisschen schwierig. Ja. Das wussten wir.
Ja. Aber es gab. Aber
das haben wir ja Gott sei Dank nächstes Jahr nicht. Da gibt es kein Radrennen, da gibt es auch keinen Feiertag, was für uns auch gut ist, weil am Feiertag Personal und alles ist halt auch eine Vollkatastrophe.
Ja. Ich lese noch ein paar. Wir hatten heute in Instagram noch eine Abfrage gemacht. Ich lese da mal kurz die Feedbacks vor. Bob Malone schreibt überragend. Was hatte ich dir auch schon mal vor Gespräch gesagt? Es war noch die Frage oder Verbesserungswunsch, wie man vielleicht Händlertische, Sammlertische da einen Unterschied macht von der Größe. Ob das gegebenenfalls Sinn macht. Anreise war sensationell. Mit der Bahn kann man sehr einfach anreisen. Weltklasse. Man muss sich nur die Frage stellen, ob man Sonntag bis 19 Uhr nötig ist. 17 Uhr reicht aus, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Bisher die beste Kartshow, tolle Show wie immer. Sport und TCG sollte man trennen, hast du ja gesagt, habt ihr ja schon gemacht. Also es hatten auch ehrlicherweise die meisten gesagt, da hinten in der Ecke ist TCG und hier vorne ist Sport. Also gefühlt war es auch, ist es so angekommen. Es war mal zwischendurch einer, der wahrscheinlich beides verkauft hat, der dann TCG und Sport.
Du kannst die Leute ja, also du, selbst wenn sich jetzt jemand einen Tisch kauft, der TCG empfohlen ist und er verkauft Sport, kann ich sowieso nicht verhindern. Also wie soll ich das machen? Ich kann ihm ja nicht sagen, schick mir bitte vorher eine Übersicht von deinen Produkten. Also funktioniert ja nicht.
Ja. Genau, das als Feedback, vielleicht den Rest haben wir eigentlich soweit besprochen. Preview, jetzt steht Düsseldorf an, die Termine habt ihr für die nächsten zwei, drei Jahre auch alle schon gejobbt für Frankfurt und Düsseldorf. Ja. Was erwartet uns? Also du hast schon logischerweise viele, viele Learnings, die ihr jetzt aufgenommen habt und wahrscheinlich noch Folgen, wenn ihr das alles nach und nach noch sagt, aber gibt's irgendwas, was ihr schon mal anteasern könnt, was ihr jetzt in Düsseldorf dafür umsetzt, was ihr als Learning mitnehmt, was die nächstes Jahr in Frankfurt euch, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, worauf wir uns freuen dürfen und du uns oder euch schon verraten dürft?
Wir haben ja heute Morgen was auf Instagram gepostet, was ja schon so ein bisschen in die Spoiler-Richtung geht. Ich meine, wird sicherlich hier den einen oder anderen geben, der mit der Rolltreppe mal zum Food Court gefahren ist. Und wir können euch an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass ihr euch freuen könnt, dass wir diesen Bereich, wo ihr dann einen Zwischenstopp macht in der ersten Etage, natürlich für die nächsten 3 Jahre dazu gebucht haben. Also das ist fix. Seid also deswegen auch gespannt. Muss sich keiner Sorgen machen, dass es keine privaten Sammlertische gibt. Da wird es auch noch welche geben. Deswegen an der Stelle, das werden wir noch separat announcen, das ist jetzt nur hier, weil es gerade auch passt, können wir an der Stelle sagen, dass wir definitiv weiter wachsen. Das heißt, wir vergrößern uns um schmale 8.500 Quadratmeter, die nochmal dazukommen. Das heißt, ihr werdet nächstes Jahr 2 verschiedene Etagen auf jeden Fall haben. Was halt für uns auch, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es halt auch einfach nur machbar ist, weil auch alle das mit anschieben. Ja, also der Andi ist da eher immer bullisch unterwegs. Ich bin immer der, der sagt, boah, ich weiß nicht und hin und her. Also wir ergänzen uns echt? Da sehr gut.
Ist das zwar andersrum?
Ja, ja. Nee, es ist bei solchen Dingen bin ich eher zurückhaltend. Dafür bin ich bei anderen Dingen dann bullisch. Also es ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Aber das ist auf jeden Fall der Fall. Und in der zweiten Etage haben wir dann, oder es ist ja, die Show dieses Jahr war ja in der zweiten Etage. Die erste Etage, die wir dazu nehmen, gibt natürlich auch Raum für weitere Ideen und ich nenne es jetzt mal Experimente und natürlich auch für noch mehr Durchlauf am Ende des Tages, weil sie natürlich unsere Besucherkapazität verdoppelt am Ende. Wir sind aber da, also wir sind jetzt aligned, also keine Sorge, ich bin da nicht mehr gegen, sonst hätten wir das noch nicht gemacht. aber das wird definitiv in Frankfurt passieren und es wird auch noch einen zweiten Drop für Sammlertische geben. Auch logischerweise, deswegen haben wir von Anfang an gesagt, Leute, entspannt euch bitte. Es braucht auch niemand auf Instagram rumhaten. Warum machen wir das so? Wir denken uns bei allem, was wir tun, vorher was. Und alles andere gibt es dann immer im Nachgang dann auch an Informationen.
Ja, also so, brutal.
Das zum Thema Frankfurt. Und das wird halt auch die nächsten 3 Jahre dann genauso bleiben. Es sei denn, es passiert irgendwas Unvorhersehbares oder wir stehen immer noch Schlange nächstes Jahr draus. Also Schlange im Sinne von Ticket bekommen. Also ich glaube, irgendwann ist ja auch der Wachstum mal irgendwo, flacht er ja ab. So aktuell tut es das nicht.
Das Messegelände ist groß, Sebi. Das Messegelände ist
genau,
groß.
Genau, also der Andi hat eine Vision von einer bestimmten Halle. Die wäre aber größer als die beiden Hallen, die wir jetzt haben, zusammen. Also da muss man noch ein bisschen Gas geben. Aber das ist natürlich das Schöne und das haben wir uns, als wir die Halle 1 ausgesucht haben, von Anfang an natürlich mitbedacht, dass wenn wir wachsen können, wir auch nicht wieder umziehen müssen. Zumindest nicht im ersten Schritt. Und die Grundfläche der Halle unter unserer aktuellen Halle ist, glaube ich, die unterscheiden sich 10 Quadratmeter. Also nichts, es ist genau das Gleiche nochmal. Da sind zwar ein paar Säulen drin und die hat auch nicht das schöne Tageslicht, was wir oben haben. Die hat weniger Tageslicht. Und eine flachere Decke, ihr seid ja vermutlich alle mal durchgefahren, um unten eine Pommes zu essen. Aber das hat dann wirklich auch krasse National Vibes, weil da ist es genauso. Ne? Und da werden wir, da sind wir jetzt gerade dran, die Fläche zu zeichnen, dann eine Abnahme zu bekommen, weil auch da ist wieder Rettungsfluchtthemen, muss man alles vorher bedenken. Und sobald das steht, gibt es auf jeden Fall einen zweiten Drop und dann lasst euch überraschen. Mehr will ich jetzt auch nicht spoilern, was dann noch kommt.
Junge.
Also das zum Thema Frankfurt.
Also auch einige, die es nicht glauben können, zumindest komplette erste Etage. Ja, es ist tatsächlich so, wie Sebi gerade gesagt hat, das 2 Etagen. Also da, wo ihr runtergefahren seid, die Etage, die meinte Sebi gerade, die genau. Ist dann noch mit am Start. Also quasi zweimal, also einmal das, was ihr jetzt gesehen habt, nochmal.
Und nochmal, ja.
Verrückt.
Und das spielt natürlich auch in das Thema rein, dass natürlich die Partner wollen größer. Wir haben Partner, die wir nicht unterkriegen. Auch Firmen, die wir einfach gerne da hätten, die aber einfach, wir haben keinen Platz. Also es hört sich wieder wild an, weil wir gerade dahin gegangen sind, aber wir haben schon wieder, was so diese Riesenstände angeht, wir müssen sie auch irgendwo unterbekommen, wollen aber trotzdem natürlich die gewerblichen und privaten Tische nicht vergessen, weil am Ende macht es ja genau, also das Wachstum und die Begeisterung, was da passiert, da sind ja 4 verschiedene Säulen eigentlich essentiell. Und das sind die Partner, die natürlich als große Brands da auftreten. Das sind die privaten Tische, die gewerblichen Tische und am Ende die Besucher. Und alle die musst du irgendwie unter einen Hut bekommen. Und ich glaube, darin sind wir jetzt nicht schlecht. Deswegen funktioniert das halt auch so.
Mhm. Übrigens, National, hast du gerade gesagt, den Vergleich habe ich 2-3 Mal gehört, tatsächlich, dass diese Halle sehr stark an die National betrifft. Ich war noch nicht da, aber das habe ich gehört. Ja. Du wolltest noch was zu Düsseldorf, glaube ich, sagen.
Genau, und Düsseldorf, ich meine, jetzt muss ich gut überlegen, wie ich das sage. In Düsseldorf ist es ja so, wir sind in Düsseldorf zu Hause. Wir sind da gestartet, wir sind von Tag 1 in Düsseldorf und stehen auch hinter Düsseldorf und die Stadt hat zwar immer noch nicht verstanden, was wir da machen, also Support gibt es da nicht, ist aber ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich in Düsseldorf bleiben, aber wissen auch, dass die Location, wo wir da jetzt gerade sind, auch wenn wir da mega happy sind, weil sie uns gewisse Freiräume lassen, Dinge auch selber zu gestalten. Und da sind wir zum Beispiel beim Thema Getränke bei der Trading Night. Da kostete die Cola, glaube ich, 2 €. Das haben wir selber gemacht. Oder auch das Thema Business Club oder Creator Club, wo der Kaffee-Dude einfach ein Zehntel von dem kostet, was wir in Frankfurt bezahlt haben, weil wir einfach diesen Bereich selber gestalten können. Mhm. Das sind natürlich schöne, schöne Vorteile. Am Ende des Tages haben wir aber ein Platzproblem. Und zwar ein Platzproblem in allen Belangen, in Wartelisten von Partnern, in Wartelisten, was Tische angeht. Also wir führen keine Wartelisten, schreibt uns bitte keine E-Mails, dass ihr auf Wartelisten wollt. Ja, wir haben keine Warteliste, die Warteliste bei uns ist Ticketswap. Wenn es ein Ticket gibt, dann kommt das da rein. Aber Warteliste im Sinne von, wir wissen, dass ganz viele Leute gerne kommen möchten, für die wir aber einfach keinen Platz haben. So, und die logische Konsequenz ist natürlich daraus, dass wir im September jetzt das letzte Mal in dieser Location sein werden, weil wir natürlich nächstes Jahr umziehen. So. Und wir ziehen um, auch in eine Fläche, die mehr als amtlich ist und natürlich ähnliche Voraussetzungen bringt wie Frankfurt, nur dass es alles noch besser eigentlich ist, weil es ebenerdig ist. Da kannst du mit 40 Tonnen rückwärts reinfahren, ne? Durch 6 verschiedene Tore. Also es ist wirklich nochmal ein anderes Thema. jetzt flippt Alex schon wieder aus. Ja, was gibt es denn in Düsseldorf? Kann ja nur die Messehalle sein, logischerweise. So, und natürlich haben wir uns da auch schon vor einem halben Jahr was ausgesucht und haben auch da einen Vertrag für 3 Jahre gemacht, um wirklich auch ein Ausrufezeichen zu setzen. Und das ist das, wo es hingeht. So, und wir glauben daran, wir stehen dahinter, wir tun alles dafür. Wenn wir daran nicht glauben würden, würden wir solche Moves auch nicht machen, weil am Ende wir natürlich auch das Risiko dafür tragen, wenn die Dinger nicht voll werden sollten oder nicht funktionieren. Ne?
Der Chat ist begeistert, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Teilen hier heute im Exklusiv sozusagen. Einmal, dass wir
noch weiß das keiner, nur ihr jetzt hier.
Zweite Ebene gibt in Frankfurt und Umzug ab quasi dann ab nicht dieser Show, logischerweise ab nächstem Jahr dann.
Es wird sehr wahrscheinlich auch so sein, dass wir schon vor Düsseldorf mit dem Vorverkauf für 27 starten.
Vor Düsseldorf, ne? Okay.
Genau, also bevor Düsseldorf dieses Jahr stattfindet, wird Düsseldorf für nächstes Jahr schon online sein, weil wir natürlich auch einen wirklich großen Zeitraum im Vorfeld brauchen, um die Leute zu erreichen. So, weil wir reden da über Größenordnungen, die vermutlich in die 20.000 Besucherrichtung geht. Und die Leute muss auch erstmal erreichen. So, und es ist jetzt nicht so, als würden wir am Tag 1.000 Tickets verkaufen, das wäre schön. Aber wir brauchen halt einfach ein Jahr, um auch ein gutes Gefühl zu haben, weil wir haben jetzt Frankfurt, ich habe vorhin geschaut, weil wir das letzte Mal hier im Discord waren, das war am 23.12. Am 23.12. haben wir über Frankfurt gesprochen und 4 Monate später war das Ding mit über 10.000 Leuten ausverkauft. Das gibt uns natürlich auch ein gutes Gefühl und Sicherheit, so eine Halle dann nicht nur zu extenden, wie jetzt Frankfurt, sondern auch eine neue Halle uns in Düsseldorf zu suchen, weil wir glauben, dass das geht, brauchen aber ein Jahr, um das auch auszufüllen.
Ja. So. Hat jemand geschrieben Quadratmeter, aber im Vergleich jetzt zu Frankfurt, kann man sich das vorstellen?
Düsseldorf, ja. Düsseldorf hat 12.000 Quadratmeter.
Frankfurt war wie viel?
9.000.
Also nochmal.
Also 8.800. Ja. Also Frankfurt wächst auf 16.500, Düsseldorf bekommt 12.000.
Ja, verrückt. Irgendwie hat sie gerade schon eine Matrix, ich komme nicht mehr klar, was reißt ihr denn in Hobby Europa alles ab? Das ist verrückt.
Ja, aber auch da, das hat auch jetzt nichts irgendwie mit Schleimerei oder sonst was zu tun. Es ist halt wirklich so, das funktioniert nur und dieses ganze Thema funktioniert nur, weil das alle einfach mit anschieben. So, wir haben bis heute, und das ist wirklich krass, wir haben bis heute noch nicht irgendwie, und ich sehe ja auch, was bei anderen Sachen dann auf Instagram an Paid-Geschichten läuft und so. Wir machen, also das Einzige, was wir mal gemacht haben, wir haben es ausprobiert und haben dann festgestellt, das bringt uns sowieso nichts, weil organisches Wachstum ist halt einfach das Nachhaltigste und Beste. Und nur weil das alle mit anschieben, funktioniert das ja auch. Also ich weiß gar nicht, in wie vielen hunderten Stories wir am Wochenende getaggt waren, weil unser Instagram-Kanal macht das nicht mehr mit und mein Handy auch nicht. Ich kann das mir gar nicht alles angucken, weil Instagram nicht mehr, also kann das nicht abbilden. Und das ist halt einfach verrückt. So. Und wir haben ja verhältnismäßig jetzt nicht 5 Millionen Follower. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was bei den Leuten ist, die das haben. Die werden ja da pingelt halt den ganzen Tag. Aber das ist halt was, wo wir auch einfach, und deswegen geben wir dann auch gerne was zurück, so eine Trading Night in so einer Locale, dann macht das halt auch Spaß. So, mhm. Das können wir nur machen, wenn natürlich am Ende, und das ist ja dann der größte Hebel, wir müssen Besuchertickets verkaufen, weil über Besuchertickets können wir alles andere mit anschieben. Das ist ja einfach so und dafür braucht man ja Zeit.
Mhm. Wer hat es eben geschrieben? Ihr habt London in den Rang abgelaufen und einen neuen Standard für Europa gesetzt, hat noch Zausi gesagt.
Ich kann tatsächlich zu London nichts sagen. Ich war noch nie da. Klar, wir sind mit denen hier und da mal in Kontakt. Wollen wir uns irgendwann auch mal anschauen. Aber die eine war ja jetzt gerade, das haben wir natürlich aufgrund unseres eigenen Workloads nicht geschafft. Aber uns auch da nochmal, uns geht es jetzt nicht darum zu sagen, wir sind die Größten, wir sind die Besten, das machen wir sowieso nicht. Am Ende entscheidet das sowieso nicht jemand selbst, sondern immer der Besucher. Der Besucher entscheidet für sich ganz alleine, was finde ich am besten. Und der eine sagt, habe ich auch schon das eine oder andere Mal gehört, der sagt mir, ich finde Düsseldorf besser oder mir ist, ich habe auch gehört mir, von zwei, drei Leuten, mir ist Frankfurt zu groß, fair enough. Also jeder entscheidet das für sich und am Ende entscheidet die Community, wo haben sie Bock hinzugehen und was finden sie am besten? Und deswegen würden wir niemals sagen, ey, wir sind die Größten, wir sind die Geilsten. Wenn das andere machen möchten, bitteschön, alles fein. Aber wir versuchen halt einfach mit dem, was wir tun, zu glänzen und Punkt.
Das ehrt euch auch sehr. Also wie du schon sagst, das hatten ja auch Alex und ich schon ein paar Mal, glaube ich, hier gesagt, der Nächste, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wie du sagst, Quadratmeter hier. Und ja. Am Ende geht es darum, was am Ende auf dem Papier gebracht wird, beziehungsweise in die Hallen gebracht wird. Und was man abschließend vielleicht nochmal sagen kann und muss, ist wirklich, ihr habt einen extrem großen Mehrwert für das Hobby gebracht. Über all die Dinge, die wir jetzt in den letzten anderthalb Stunden fast gesprochen haben, und wahrscheinlich können wir da noch weitere ein, zwei Stunden drüber sprechen, einen riesen Mehrwert fürs Hobby in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern eben in Europa gebracht, weil es ja auch sehr international war. Es waren so viele Leute auch aus anderen Ländern, das spricht sich rum. Rothcarts war, glaube ich, da aus den USA, der ein sehr großer Name in den USA ist. Also das so viel, so einen großen Mehrwert gebracht, einfach in dem Sinne, dass man es macht und zeigt und lernt aus Dingen. Und was ich auch sehr, sehr toll finde von dir, von euch, diese Transparenz. Also wir hatten im Vorgespräch irgendwie Quatsch, gibt's irgendwie was, wo wir mal drüber sprechen sollten? Nö, frag einfach, wir gucken, was der Chat schreibt. Es gibt keine Geheimnisse. Und das hat, glaube ich, vorhin auch jemand im Chat geschrieben. Das ist nicht selbstverständlich, beziehungsweise kriegt man das vielleicht nicht bei jedem, diese Transparenz. Und da ein dickes Dankeschön auch nochmal, dass ihr auch Leuten irgendwie eine Plattform gebt. Und da zähle ich jetzt mal Alex und mich dazu, um Sammlern irgendwie jetzt zu helfen beim Einsteigen oder anderen auch. Deswegen da vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal.
Kann ich auch so noch zurückgeben. Wir hatten ja so ein Gespräch auch noch abschließend bei uns im Büro in Frankfurt, wo wir das auch nochmal thematisiert haben. Am Ende liegt es natürlich an jedem Einzelnen von uns, was draus wird, beziehungsweise es liegt ja an uns, was wir draus machen. Also jeder, der das mit seinem Content, mit seinem Instagram, mit seinem Stand vor Ort oder was auch immer mit nach vorne bringt, sorgt am Ende dafür, dass das Thema weiter wächst. So, und da gehören alle zu. Da gehört natürlich Tops zu, da gehört aber auch jemand dazu, der irgendwie, keine Ahnung, nur simple Mac-Holder verkauft oder was auch immer. Oder jemand, der ein Twitch-Streamer ist und mit dem Thema eigentlich nichts zu tun hat, sich aber entscheidet, seiner Community mal was anderes zu zeigen. So, und genau diese Dinge sorgen am Ende dafür, dass das wächst. Und wir sind eigentlich nur, ich sage immer, wenn ich mich mit anderen darüber unterhalte, wir sind eigentlich nur die Plattform, auf der diese Dinge dann zusammenkommen. Und wir sind die, die diese Leute dann einfach Huckepack nehmen und sie verbinden. So, weil das ist das, was wir machen und was wir können. So.
Ja, das kann man nicht oft genug wertschätzen. Deswegen da nochmal ein dickes Dankeschön von uns auch nochmal, von Alex und mir, dass ihr da so seid, wie ihr seid und das Thema sowieso vorantreibt. Chris bestätigt das nochmal, total netter Kerl, beste Grüße von den drei, die am Sonntag ganz vorne standen. Es war mega.
ich erinnere mich sogar an Chris. Ich glaube, er war mit seinem Sohn und seiner Frau, Freundin, wie auch immer, da. Also ich erinnere mich an viele Menschen immer, wenn ich mit ihnen gesprochen habe.
Ja. Bleibenden Eindruck.
Ich frage noch, ob es einen weiteren Standort gibt. Ja, den wird es definitiv geben, aber späterer Zeitpunkt. Und es wird, also jetzt rede ich mich wieder um Kopf und Kragen, ruft der Andi mich nachher an und sagt irgendwie, ey, was ist mit dir? Also wir schielen natürlich überall hin. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, außerhalb von Deutschland was zu machen. Es gibt, und das ist auch eigentlich total verrückt, es gibt mittlerweile selbst internationale Franchise-Anfragen. Es gibt 1000 Themen, die bei uns auf dem Tisch liegen, die wir versuchen irgendwie zu bearbeiten. Aber auch da, wir sind da immer sehr zurückhaltend. Und wir müssen uns halt sicher sein, dass es auch funktioniert. Ich nehme jetzt mal nur abschließend, bevor wir noch 15 Stunden darüber reden, weil du hast ja auch noch ein paar eigene Themen. Nehmen wir mal nur das Thema europäisches Umland. Nehmen wir mal Holland, nehmen wir mal Belgien. In Holland und Belgien, und ich habe mir da Shows angeschaut, interessiert sich kein Mensch für Sport. In Holland ist Sport kein Thema. Da gehst du auf eine Show, da sitzen 99,8% TCG-Sammler. Wir sind aber der Meinung, dass eine Show von beiden Pfeilern eigentlich leben muss, weil du die Leute ja auch verbindest. Es geht nicht immer nur um TCG und wir sind auch niemand. Ich werde niemals eine TCG-Only-Messe machen, weil das widerspricht allem, wofür wir stehen und was wir sein wollen am Ende des Tages. Und deswegen ist Holland halt einfach schwierig in dem Beispiel. Dann gibt es aber, keine Ahnung, andere Länder, die sagen, ey, was kostet das? Wir wollen das bei uns machen. So, wo ich auch sage, Geld ist nicht das Entscheidende. Wir müssen das halt fühlen und das muss halt Sinn machen. Mhm. Ne?
Das ja, findet
Büro. Frau Sport, wie auch. Also.
Ja, Büroschrank schreibt, Junge, das finde ich einen viel größeren Spoiler. Einfach noch ein Standort. Bitte nicht die Norditalien, sondern mal eine vernünftige Show im Norden, schreibt er. Jetzt kommen die Wünsche hier. München, der Norden. Ja. Also
das Schöne ist ja, ich glaube, vorhin habe ich es irgendwo gesehen, wir sehen natürlich sowohl, wo kommen unsere Ticketkäufer her, als auch, wo bewegen sie sich auf der Messe. Also so ein Floorplan, diesen interaktiven, den wir auf der Webseite haben, selbst da haben wir eine Heatmap drauf. Wir sehen, wo die Leute reinzoomen, wir sehen, wo sie sich bewegen, wir sehen, wo sie hinswipen. Natürlich, ich meine, wir befinden uns im Zeitalter des Internets, ja, um das mal ein bisschen lustiger auszudrücken, aber wir sehen das alles und wir überlegen auch, okay, wo macht was Sinn. Wir sind aber auch so realistisch, dass wir sagen, wir würden gerne gewisse Dinge erstmal perfektionieren, bevor wir darüber nachdenken, wieder zu expandieren. Vorher kommt für mich immer eher perfektionieren vor expandieren.
Sehr gut, Dagorn sagt, er wird
immer. Ja.
Hast du in der Datenschutzbestimmung zugestimmt, lieber Dagorn, beim Kauf
deines Tickets? Ja, 100%, da achte ich drauf, mach dir keine Sorgen.
Vielen, vielen Dank, lieber Sebi, jetzt schon mal an der Stelle. Und ja, wir können da schon weiter quatschen und wir werden bestimmt nicht den letzten Podcast dazu aufgenommen haben. Deswegen da nochmal vielen, vielen Dank für deine Spontanität, deine Transparenz und Ehrlichkeit und deine Zeit vor allen Dingen an diesem Dienstagabend. Ich glaube, sagt er ja auch, sagt ihr ja immer, Feedback ist erwünscht. Ihr habt einiges heute rausgehauen. Wenn ihr noch mehr habt, schickt es den beiden am besten wahrscheinlich auf Instagram oder per E-Mail. Korrigiere mich gerne, Sibi, wenn ihr irgendwelche Wünsche.
Also mittlerweile haben wir 4 verschiedene Plattformen, wo die Leute uns mit Fragen bombardieren. Wenn ihr uns bombardiert, dann gerne auf einer Plattform und nicht auf 3 mit dem gleichen Thema, weil das erzeugt dann 3-mal Arbeit. Wir versuchen jede Nachricht auf Instagram, also wirklich jede Nachricht auf Instagram zu beantworten. Und wir sind halt nach wie vor auch nur 2 Personen. Darf man auch nicht vergessen. Mal dauert es ein bisschen, aber ja.
Ja, sehr, sehr cool. Willst du noch was loswerden, Sebi, bevor wir in die News reingehen?
Nein, ich glaube, und das habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet, wir sind halt einfach unfassbar dankbar dafür, dass die Leute uns auch an allen Ecken und Enden immer mit supporten. Und das ist uns sehr wohl bewusst, ist auch der Grund, warum wir als Card Madness oder als Marke oder als Event da stehen, wo wir stehen. Das wäre ohne uns alle hier schlichtweg nicht möglich. Und genau deswegen versuchen wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten immer etwas zurückzugeben. Wie gesagt, sei es eine Trading Night, die natürlich for free bleibt, sei es dies, sei es das, sei es jenes, sei es irgendwie Andenken wie irgendwie ein Lanyard, wo irgendwie noch ein Logo mit drauf ist, Festivalbändchen. Das muss man alles nicht machen. Wir sind aber der Meinung, dass das am Ende zum Community-Gedanken und zum großen Bild halt beiträgt. Und deswegen machen wir das. So und ich könnte jetzt auch da wieder 15 Stunden drüber philosophieren, aber uns macht das, was wir da tun, einfach extrem, also wirklich extrem glücklich. Und deswegen geht unser Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der uns besuchen kommt, der uns unterstützt, der einfach nur eine Story teilt, seine Pickups teilt von der Show, egal was es ist, weil wir erreichen damit neue Leute und sorgen damit dafür, dass wir als ich sage jetzt mal, Hub auf dem sich die Leute treffen, live vor Ort, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden und dieses Hub dann am Ende auch größer werden kann.
Das sind schöne Worte. Ich hätte jetzt fast gesagt zum Schluss, aber vielen, vielen Dank. Sebi, du bleibst gerne drin. Ne? Es fällt mir jetzt auch ehrlicherweise gar nicht so einfach, zu teilweise zu solchen komischen Themen, die es im Hobby natürlich sonst auch gibt, zu führen. Aber wir haben es euch versprochen und versprochen, wir machen auch einen Schnelldurchlauf heute. Aber ich habe gesagt, diese 1,5 Stunden, die es jetzt dann doch, wenn es heute vielleicht 2 Stunden Podcast sonst wie sonst 1 Stunde, aber dafür hat es sich, glaube ich, sehr gelohnt. Und deswegen war ein Schnelldurchlauf. Es ist aber ein paar Themen dabei gewesen, die Woche, die ja unser Hobby bewegen. Unter anderem gab es nämlich ein Angebot bei eBay, beziehungsweise GameStop hat ein Angebot abgegeben und möchte eBay kaufen. Hast du das mitbekommen in eurem ganzen Wust, Sebi, oder ist das komplett an dir vorbeigegangen?
Ich habe das gelesen, ich fand es aber tatsächlich im ersten Moment ein bisschen cringe, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass GameStop größer ist als eBay. Ist das so?
Eben nicht. Das ist eben so überraschend.
Deswegen, das wäre so, als würde Ford Porsche, das ist eh das Gleiche, als würde, keine Ahnung, was weiß ich, Dacia Porsche kaufen. Ne? Also es ist irgendwie so surreal.
Deswegen hat es mich auch gewundert, weil gefühlt, wir hatten ja schon ein paar Mal über GameStop gesprochen und GameStop ist ja, hat ja alle Läden in Deutschland zugemacht, deswegen war das für mich eher so eine sterbende Kuh, aber in Amerika ist es ja noch relativ und dort haben sie ja auch ehrlicherweise schon Gas gegeben, gemeinsam mit PSA dort Gradings angenommen und auch dort Karten verkauft in ihren GameStop-Läden und tatsächlich haben wir ein paar Zahlen, also zum einen, wie gesagt, gab es das Angebot für 56 Milliarden US-Dollar möchte GameStop eBay übernehmen. Das sind offenbar 125 US-Dollar pro eBay-Aktie. Zur Hälfte in Cash und zur Hälfte in GameStop-Aktien. Also ein Cash-Card-Deal sozusagen. Witzigerweise, du hast es gerade gesagt, wie der Marktwert von den beiden Companies ist, wenn man das mal miteinander vergleicht. Das hatte ich nämlich mal rausgesucht. Der ist bei GameStop, liegt der das Größenverhältnis bei ungefähr 12 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Also die sind ja auch an der Börse. Und eBay ist 46 bis 49 Milliarden US-Dollar. Also das Dreifache mehr ist eBay.
Deswegen. Aber doch größer eingeschätzt. Ich meine, wir kennen alle das Thema GameStop und Corona im Aktienmarkt seinerzeit. Also vermutlich viele von euch. Ich will mich jetzt nicht outen als Mitspieler, aber ich glaube, wir haben es alle mitbekommen. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass der Gap größer ist zwischen GameStop und eBay.
Ja, nee, das ist tatsächlich dann doch nicht so groß. Sie haben auch schon eine Zusage bekommen für die Finanzierung von 20 Milliarden US-Dollar von TD Securities. Aber es ist einfach noch nicht durch. Das Angebot ist da, aber sie wären auch bereit, wenn das Board von eBay sagt, nee, wollen wir nicht, dass sie dann aggressiv auch auf die Aktien aufkaufen wollen. Das war so ein bisschen das Thema. Ich bin gespannt. Die Frage ist, spinnen wir mal rum, das passiert jetzt. Das hat ja schon größere Auswirkungen oder könnte größere Auswirkungen. Ich meine, eBay ist für uns das die Plattform, wo jeder von uns viele, viele Stunden Zeit verbringt, wo wir unsere Marktwerte rausziehen, zum großen Teil zumindestens. Wo ja auch vieles Gutes passiert ist in den letzten Monaten und Jahren. Also ein, zwei Beispiele haben wir, glaube ich, gleich nochmal. Aber fällt dir spontan ein, irgendwelche Vorteile, Nachteile das haben könnte, wenn die zusammenkommen?
Ich denke schon, seit du das jetzt gerade vorgelesen hast, drauf rum, was auch die Intention von GameStop sein könnte, eBay zu kaufen. Also wir waren vor ein paar Wochen waren wir in Phoenix bei der Tops-Conference und ich war das erste Mal in einem amerikanischen GameStop, weil wir halt so frustriert waren, weil wir irgendwas zum Aufmachen kaufen wollten, dass wir da reingetigert sind. Und die Läden, also auch da no front, aber die Dinger sind ja auch nicht sexy und da ist ja auch nichts los. Also ich stelle mir wirklich die Frage, wenn ich jetzt GameStop wäre, an welcher Marke hätte ich Interesse? Und da denke ich als GameStop, die vielleicht von ihrem Laden, was ich gesehen habe, 5% mit Trading Cards belegt haben, denke ich ja vermutlich erstmal an irgendwas anderes als GameStop, als an eBay, wenn es um Acquirements oder irgendwas geht. Ne? Also weißt du, wie ich das meine?
Ja, aber das so, dann warst du tatsächlich ja schon mal vor Ort. Das ist tatsächlich so wenig in dem Laden, wo du warst. Ich dachte, das wären jetzt mehr.
Ja. Okay. Also die hatten mehr Auswahl als ein Target oder ein Walmart, ja. Aber jetzt nicht so, dass du denken würdest, du gehst da ins Karten. Also da hat selbst einen wie heißt das, Dick Sports, das ist so eine Sportkette in Amerika.
Die heißt so, Leute.
Die haben mehr Kartenauswahl. Ja, die heißt wirklich so, bevor jetzt wieder komische Sachen kommen. Die heißen so. Das ist so, müsst ihr euch vorstellen, wie ein Karstadt Sport früher auf 4 Etagen, aber nur mit US-Kram. Und selbst die haben mehr Kartenauswahl als ein GameStop. Deswegen ist für mich so surreal, ob das wirklich so ist und was so. Da muss ja morgens einer aufstehen und sagen, wir kaufen eBay. Also irgendein Verrückter ist da ja, der das entscheidet oder sich nachts erträumt. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich meine, wenn sie es kaufen, werden sie von einem Tag auf den anderen der wichtigste Player mit im Kartenhobby. Also damit von einem Tag auf den anderen. Also die Wall Street, wir haben ja beide, wie gesagt, sind an der Börse. eBay-Aktien sind nach der Announcement gestiegen. GameStop-Aktien sind gesunken. Also gerieten unter Druck. Dementsprechend hat der ein oder andere Investor gesagt, das ist eine Nummer zu groß für GameStop und geht da raus. eBay-Aktionäre fanden es gut in dem Fall, beziehungsweise sehen da was und haben ja, ein bisschen gekauft. Dementsprechend ging es da nach oben. Wir beobachten das weiter. Bin mal gespannt, wie es weitergeht mit den nächsten Wochen und Monaten. Aber zum einen ist jetzt erstmal das Angebot da und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ich hatte es gerade eben schon mal gesagt, GameStop hat aber, beziehungsweise eBay, hat was gegen Mystery Packs auch gemacht. Also wir haben schon ein paar Mal gesagt, dass die ja schon ein paar coole Futures auch in den letzten Monaten und Wochen installiert haben. Und das wunderbare Repack-Setup, was es auf eBay auch teilweise gibt, ändert sich zum 15. Juni. Und zwar muss man dort ein Approved Onboarded Seller sein für Repacks. Also man kann dort nicht einfach Repacks verkaufen, sondern muss dort approved sein und muss dort quasi quasi Bewerbung ausfüllen. Ein paar Standards anhalten, wie eine Checkliste muss es geben. Es muss ein paar standardisierte Preisgestaltung sein, Gebührenstruktur und so weiter und so fort, um dort überhaupt Repacks verkaufen zu dürfen. Eine tolle Erneuerung, finde ich. Wie findest du das,
Ibi? Definitiv. Ist halt immer die Frage, was dann wirklich dahinter steckt, ne? Also wie wollen sie dann nachhalten, wie das dann läuft. Also das Thema Repacking oder Mystery Packs ist ja auch in Deutschland ein heiß diskutiertes. Mhm. Ich bin da persönlich gar kein Fan von, weil es kaum jemanden gibt, jetzt mal in dem Fall in Deutschland, der wirklich ganz transparent, also mir fallen vielleicht ein, zwei ein, aber wirklich transparent auch belegen kann, was ist da drin, Checklisten transparent zur Verfügung stellt, aber natürlich auch ganz transparent nachweisen kann, dass da nichts dazwischen gewurschtelt wird. Also jeder von uns kennt ja entsprechende Streams oder Anbieter, die sowas machen oder wo sowas stattfindet am Ende des Tages. Ich persönlich finde das noch schlimmer, nur immer meine Meinung, also bitte nicht werten, ich finde es schlimmer noch, als sich einen Spot bei einem Break zu kaufen. Ich persönlich, kann man sehen, wie man will. Am Ende des Tages ist das Thema Repacking, also das ganze Mystery Pack-Thema ja in Amerika und Co., das ist ja ein geisteskrankes Business, also wirklich geisteskrank, wenn ich sehe, was bei der National laufen Leute rum, die nichts anderes machen, als für Repacker am Ende einkaufen. Das ist ein Business, was sicherlich auch den Markt am Ende ein Stück mitgestaltet und auch Preise mitgestaltet. Wenn irgendwann diese Dinge wegfallen, kann es auch sein, dass dann einfach der Markt mal ein bisschen nach unten kracht, weil da ist halt richtig Alarm drin in dem Thema, ne?
Ja. Finden wir aber gut, dass eBay da zumindest für mehr Transparenz sorgt, weil, wie du schon sagst, ne, manche sind einfach da, man weiß gar nicht, was man drin findet in diesen ganzen Packs und dafür transparent zu sorgen, ist ein weiterer guter Schritt, den da eBay dann ab Juni startet.
Wir sollten halt auch mal anfangen, dann irgendwann digitale Trading Cards und so von der Plattform zu entfernen. Selbst das habe ich schon gekauft. Ich gucke schon immer genau hin, was ich kaufe eigentlich, aber wenn es schnell gehen muss, bin auch ich da schon mal in die digitale Falle getappt. Auch so Themen, wo man sicherlich in Zukunft mal dran arbeiten könnte.
Ja.
Das ist schon wild, dass wie kreativ natürlich die Anbieter auch werden, um diese Welle mitzureiten oder die Leute über den Tisch zu ziehen. Das ist halt wirklich verrückt.
Ja, ja, wir kommen gleich noch zu einem anderen Beispiel, wo ich mir nicht sicher bin, ob dort richtig der Titel gelesen ist oder ob es tatsächlich so ist, aber ich erzähl's euch gleich. Eine Sache vielleicht noch zu eBay, sie haben auch wieder ordentlich Gas gegeben, sie haben wieder Zahlen announced, dass auch ordentlich die Scan-Funktion genutzt wird, ich nutze sie auch fleißig, also dort kannst du ja Karten abscannen. 30 Millionen kumulative Scans im Q1 haben sie jetzt announced. Auch dass die Scan-Funktion erweitert, dass man CCG-Karten scannen kann und so weiter und so fort. Und haben ein großes Wachstum, speziell bei Golden, in Q1 erzielt. Also auch dort weiter alles auf Wachstum bei eBay. Übrigens hat der Alex gerade noch geschrieben, warum GameStop Interesse haben könnte bei eBay, ist, GameStop schielt halt auf Inventarsicherung und die Logistik von eBay. Das macht durchaus Sinn. Amazon ist vielleicht ein bisschen zu teuer, aber eBay bietet ja da, was Inventarsicherung, Logistik ist, einiges, was wahrscheinlich GameStop fehlt. Das stimmt, das könnte Sinn machen. Der Alex hat das bestimmt auch sehr auseinandergenommen, das Thema. Deswegen dürfen wir uns da bestimmt nächste Woche noch mal drauf freuen auf die Analyse.
Der alte Investor.
Ja, genau. Übrigens, nee, nicht übrigens, aber Leaf. Hast du Leaf-Karten, lieber Sebi?
Ja.
Hast du welche?
Tatsächlich. Meine Lieblings-Leaf-Karte ist ein Autogramm von Macaulay Culkin.
Kevin allein zu Hause, sehr schön. On-Card, Sticker?
Es ist eine On-Card tatsächlich. Aber das ist auch, jetzt muss ich kurz überlegen, das letzte, also ich habe vorher nie was von Leaf gehabt und auch nie irgendwie gekauft. Ich habe halt diese Macaulay Culkin-Karte auch schon ganz lange und habe dann irgendwann, ich bin ja so zurück in die Zukunft addicted, hier gegenüber, ich kann es leider nicht zeigen, auf der anderen Seite von meinem Schreibtisch hängt ein Hoverboard mit den beiden Jungs auch drauf unterschrieben. Ich bin da extrem gefangen in dieser Bubble. Und dann kam letztes Jahr ein Produkt raus, fragt mich bitte nicht, wie es hieß. Ich habe es absolut vergessen und aus meinem Gehirn gelöscht. Aber da waren potenzielle, teilweise Quad-Autos drin von den Back-to-Future-Darstellern, also Michael J. Fox, Christopher Lloyd und Co. Und habe mir ein komplettes Case gekauft und habe natürlich komplett lost, war nichts drin, war ja logisch. Und diese Rest, ich nenne es mal Restbestände von Leaf, vegetieren so vor sich hin, ja.
Sportkarten hast du auch? Oder sind die für dich eher uninteressant?
Ja, habe ich nie gekauft. Ich habe tatsächlich in der Box, war von Giannis ein On-Card-Auto drin, war Magic Johnson On-Card drin. Aber ich persönlich bin ein absoluter Licensed-Fan, auch wenn es halt um Sport geht, einfach.
Ich frage deshalb, weil es gibt ja, ich habe schon angedeutet, Leaf hat in der Regel ja keine Lizenz, um Logo und so weiter drauf zu packen, aber die Spieler sind ja drauf. Und jetzt ist es so, dass kurz nachdem die Lizenz von der NFL ja jetzt bei Topps Fanatics gelandet ist, dass die NFLPA, das ist die NFL Player Association und die NFL Players Incorporated, Leaf angeklagt haben, dass sie gegen Urheberrecht verstoßen haben. Und zwar geht es darum, dass sie vorwerfen, Spielerattribute wie Namen, Bilder und Likeness auf Produkten genutzt zu haben, ohne dafür die nötige Lizenz zu besitzen. Also jetzt geht es nicht mehr nur darum, hast du ein Logo drauf oder nicht, sondern zeigst du den Spieler überhaupt und den Namen eines Spielers da drauf. Und das so kurz nach dem Wechsel. Weiß ich, hat es so einen kleinen, entweder haben sie sich jetzt mal gesagt, okay, was haben wir denn eigentlich sonst noch für Karten, wo wir jetzt gerade die Lizenz vergeben haben an jemand Neuen und gucken da mal. Oder, also welchen Hintergrund das jetzt genau hat, dass es genau jetzt oder ob es Zufall ist, dass es genau jetzt stattgefunden ist, auf jeden Fall etwas strange. Sie wollen auch nicht Geld dafür, dass das jetzt da drauf ist, sondern ein Verkaufsstopp für die Produkte. Und da sind ein paar schon genannt. Leaf Trinity Football, Metal Football 2026, Lactic Signature Series und so weiter und so fort. Und auf allen sind logischerweise die Spieler zu sehen. Trikot ist neutral, also man sieht nirgendwo das Logo drauf, Unterschrift ist teilweise drauf. Aber das ist quasi komplett gegen das Sportkarten-Game von Leaf, bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, zumindest NFL-seitig, könnt ihr jetzt auch NBA nachziehen und wer auch immer, sagen, ihr dürft gar keine Sportkarten mehr drucken. Das ist schon ein bisschen wild, oder?
Aber glaubst du, dass das nicht damit zusammenhängen könnte, dass es natürlich auch wirklich Exklusivverträge, von denen wir ja teilweise auch wissen, zwischen Spieler und in dem Fall Fanatics gibt, die Bildrechte, egal ob sie jetzt mit KI oder AI weiter generiert sind oder nicht, dass sie vielleicht wirklich versuchen, das dann auch komplett durchzuziehen. So, ich meine, klar, Leaf hat auch seine Daseinsberechtigung und ich finde viele Produkte von denen an sich auch schön. Aber wir würden es ja, wenn wir Fanatics wären, vermutlich nicht anders machen, wenn wir Exklusivverträge machen, wo einfach die Abbildung in jeglichen Sportoutfits auch auf anderen Karten einfach untersagt ist. Also ich hatte, ist gar nicht so lange her, ein Gespräch mit einem Hersteller, die auch Lizenzrechte haben, allerdings nicht für Karten, die aber, ich sag mal, kartenähnliche Formen mit Edelmetallen machen, und gewisse Dinge darauf abbilden dürfen. Da geht es aber nur um die Größe des Produkts. Also sie dürften dann auf Silber zum Beispiel kein Produkt machen, was die Größe einer Trading Card hat. Da ist es aber dann auch so, dass Fanatics das bestimmt. Also auch ein spannendes Thema. Also da geht es nicht nur um das, was drauf ist, sondern selbst um die Größe des Produkts, wenn es jetzt keine Pappkarte ist.
Aber das müsste ja auch vor Tops schon gewesen sein, oder? Also diese
Exklusivität. Ja, vielleicht war Panini halt nicht hinterher oder
ich weiß es nicht.
Ja. Das ist ein spannendes Thema, weil das natürlich bei Leaf sicherlich dafür sorgen würde, dass denen, keine Ahnung, 30% wegbricht. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil von Football ist, aber der ist in Amerika ja exorbitant.
Ja.
Und also, wenn man sich anschaut, was im Football gerade bei Tops los ist, und die surfen diese Welle ja auch ganz, ganz hoch gerade.
Ja.
Bei dem, was sie da so tun.
Ja. Ja, kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber ja, es geht so ein bisschen jetzt Leaf, was, wie du schon sagst, wahrscheinlich Auswirkungen haben würde auf Leaf definitiv. Ich kenne jetzt auch nicht genau die Zahlen, wahrscheinlich dann aber diese Pop Century und so, schätze ich mal zumindest einen größeren Anteil als jetzt die Sportkarten, aber nichtsdestotrotz wird es Auswirkungen haben. Dann wäre es nach Panini der zweite Kart-Anbieter, wenn wir jetzt Leaf dazu nehmen, der einen Rückschlag leiden würde, was Kartenveröffentlichungsmöglichkeiten betrifft, was auch natürlich wieder die Position stärkt von Fanatics und Tops. Also es wird spannend zu sehen, wie das weitergeht. Aktuell ist, wie gesagt, erstmal das noch kein entschieden, wie das da weitergeht, sondern erstmal nur angeklagt. Ist noch kein Beschluss dazu da, aber ja, schauen wir mal, wie es dazu weitergeht. Du hast eben NFL angesprochen. Hat dich der Hype auch erwischt? Du bist nicht so tief in NFL, Siebinger.
Also ich sammle ja, das ist ja, glaube ich, bekannt, ausschließlich Revolution On-Card-Autogramme.
Ja.
An dieser Stelle zum 100. Mal der Aufruf, mir fehlen noch 4 Stück. Ich poste das alle 30 Minuten auf Instagram, wenn jemand was hat, bitte Bescheid sagen. Nein, Spaß. Klar, ich hab ein paar Football-Karten, ich habe aber auch ein paar Baseball-Karten, ich habe aber auch ein paar Entertainment-Karten. Das ist so mein, ich nenne ihn mal Side-PC-Koffer. Aber ich, außer das, was gerade halt im Topps Chrome Fieber, nenne ich es jetzt mal, abgeht, habe ich keine Ahnung von Football. Unsere deutschen Jungs kenne ich, weil die ja auch sehr aktiv im Hobby sind, seit neuestem. Ansonsten könntest du mich erschlagen, ich habe keine Ahnung.
Ja, aber der Hype, den kriegt man mit, den du halt angesprochen hast. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht. Der gehypteste Spieler ist tatsächlich der Quarterback meines Teams von New York Giants, Jackson Dart. Es gab ein Case, ich bin mir nicht sicher, oder ob es einfach nur ein Insert war. Schreibt es gerne mal in den Chat. Helix in dem Chrome-Set. Und hier hat Best Cards Ever ein paar Preise rausgehauen für Raw-Karten. Diese Karte. Jackson Dart, durchschnittlicher Verkaufspreis $2,300, Patrick Mahomes $1,700, Tom Brady $1,500, Cam Ward $1,300, Josh Allen fast $1,000. Das sind nur die Durchschnittspreise in Raw-Zustand, nicht gegradet für diese Helix.
Das ist super short-printed, ne? Das ist nicht numbered, ne?
Das ist, ich glaube, das ist super short. Ich schreibe es gerne mal in den Chat, aber ich glaube, das ist super short-printed, ja. Das ist nicht numbered. Aber das sind die Raw-Karten. Jackson Dart habe ich eben angesprochen. Da wurde jetzt die teuerste Red Refractor Auto auf 5 für 18.000 verkauft, in CGC gegradet. Die teuerste von ihm war jetzt schon die Kaboom One of One für 76.000. Also die Preise sind weiterhin, die gehen in den Einzelkarten immer noch nach oben. Animatrix schreibt es gerade, Multicased somit super short printed für die Karten in Helix. Und ich glaube, die Zweitmarktpreise haben sich so ein bisschen stabilisiert. Der Boxen, Topps Chrome, NFL, die waren ja auch exorbitant gestiegen. Da sind jetzt aber die meisten Hits draußen. Da hat sich so ein bisschen gelegt, aber der Hype geht auf jeden Fall weiter, auch mit den Einzelkarten. Wo es aber auch ist, aber wo du ja ein bisschen tiefer drin bist, ist NBA. Verfolgst du jetzt aktuell die Playoffs ein bisschen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich hab tatsächlich auch ein Abo, also ich kann das schon schauen.
Und tust du auch? Jetzt ja, wahrscheinlich gerade nicht.
War nie live.
Wollte gerade sagen.
Ja, genau. Na, also ich hab schon mitbekommen, dass der liebe Anthony Edwards jetzt meinem Favoritenteam nochmal mit 2 Punkten vor schon mal einen vorgelegt hat. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, was nämlich ein bisschen wild ist, das habe ich vorhin gemeint, auf eBay, du hast gesagt, du verkaufst digitale Karten. Hier kaufen Leute, Cooper Flagg ist ja MVP, Rookie MVP oder Rookie of the Year, nicht MVP, so Rookie of the Year geworden. Und Market Movers hat es hier gepostet vor 5 Tagen, dass die Redemptions und die eingelösten Redemptions tatsächlich für Preise verkauft werden. Also Hobby is buying redeemed Redemptions. Und die gehen für 2000. Und es steht im Titel auch redeemed. Also steht mit drin.
Aber da, ja, aber dann kannst du mir nicht erzählen, dass die Leute wirklich, also das ist ja richtig verrückt.
Aber es sind halt wirklich mehrere Käufe, ne? 5.3., 22.4., 9.4., 18.4. Und das ist wild. Also das hat mich eben so daran erinnert, dass du sagst...
Dass Leute kaufen, die nicht im Thema sind, oder? Was glaubst du? Also das ist ja richtig Banane. Also wir reden jetzt nicht über 50 Euro, also wenn du das Ding kaufst und du hast keine Ahnung und das Ding kommt und du siehst, dass das Ding freigerubbelt ist, da springst du vom Dach.
Also ich bin auch als im Überlegen, was für einen Mehrwert das haben könnte, aber ich finde nichts. Also was mache ich mit so einer eingelösten Redemption am Ende?
Hast du mal geschaut, ob es irgendwie, was die highest sales sind bei Redeemed Redemptions overall? Das wäre ja mal spannend.
Nee, habe ich
nicht. Was ist die Karte oder was ist die Redemption-Karte, redeemed wohlgemerkt, mit dem höchsten Preis ever? Das machen wir mal für den nächsten Podcast. Das kann der Alex mal raus.
Alex ist schon dran wahrscheinlich.
Ja,
schon.
Ja. Aber das wäre ja mal spannend, weil das würde zumindest erklären, ob das ein Business oder ein Markt ist oder nicht. Weil für mich ist das einfach nur Banane.
Ja, aber korrekterweise schreit es gerade jemand, ist aber alleine ekelhaft, also ekelhaft weiß ich nicht, aber sowas anzubieten. Also warum bietet man, es gibt auch so leere Packungen irgendwie, habe ich auch schon öfter gesehen. Die reden sich ein, dass es die wirkliche Rookie-Karte ist, genau,
wahrscheinlich. Ich meine, ich kann ja verstehen, das hatte ich auch mal, dass mir jemand, ich habe eine Karte auf eBay gekauft, die ursprünglich eine Redemption war und er hat mir die Redemption-Card dazugelegt wohlgemerkt. Das wusste ich noch nicht mal, das war einfach aus Hobbyliebe, ja. Mhm. Aber für eine eingelöste Redemption mehr zu bezahlen als für eine PSA 10 gegradet, die am Ende hinten rauskommt, also dreifachen Preis ist ja verrückt.
Ja,
das ist doppelten wirklich Preis. Kannst nicht genau sehen. Ja, doppelten Preis.
Frage ist auch, ob die bezahlt worden sind oder ob die Leute das im Nachhinein noch gemerkt haben. Ja, das ist eben das, ne? Wissen Sie das am Ende? Haben Sie es falsch gelesen? Etc. pp. Wer übrigens auch noch auf eurer Show gerne kommen darf, ist Tech Grading. Hattet ihr mit denen schon mal Kontakt? Tech?
Ich habe das lustigerweise auf der Basis von dem, was ihr mal erzählt hattet, mir angeschaut. Es gibt ja auch einen deutschen, ich sag mal, Distributor, der darüber shippt. Ich habe den Namen vergessen, ist aber auch egal. Ich finde das spannend. Mit denen haben wir noch keinen Kontakt gehabt. Aber ja, man muss sich immer nur im Klaren sein, dass wenn man natürlich mit den großen Gradern spricht, wenn die kommen sollten, versuchen die natürlich, solche Companies auszuschließen. Das heißt, beides würde dann eh nicht funktionieren.
So. Ist das noch, also in Deutschland, in National wäre ja undenkbar, dass PSA bei sagt.
National, die haben, ich wollte gerade sagen, da hast natürlich, also Monopolstellung ist da schlichtweg gar nicht machbar. Ja. Wir sind auch extrem dagegen, irgendwie Exklusivität auszusprechen, haben wir auch noch nie gemacht. Man muss dann aber bei solchen Dingen wenn PSA zu uns kommen würde, ist das natürlich ein Mehrwert für alle.
Ja.
So, und dann gibt es natürlich ein paar Parameter, wo du vielleicht ein Auge zudrücken musst in Jahr 1, 2, 3, je nachdem, wie groß wir dann sind. Das muss man sich dann anschauen. Weil am Ende unser Ziel ist ja, eine Plattform da zu schaffen, dass die Leute ihre Sachen vor Ort abgeben können. So, und wenn das damit einhergeht, dass wir da ein Auge zudrücken müssen, dafür aber alle glücklich machen können, dann ist das so.
Ja. Alex sagt, ich call a tech, wird eines Tages geschluckt von GameStop. Wahrscheinlich, nein, aber die
von eBay. Ja.
Okay, jetzt hat's schön. Genau. Warum ich das gerade anspreche, und zwar hat tatsächlich ist auf Instagram, zumindest in meinem Feed, sehe ich sehr, sehr oft PSA-Boykott aus diversen Gründen. Ein paar Mal hatten wir ja schon hier gesprochen, Qualität, Zeitraum und so weiter und so fort. Und da sind einige zu Tech gewandert, das hatte man auch in Gemrate gesehen. 48.000 Karten haben die im April gegradet. Da geht die Kurve auch sehr stark nach oben, wenn man sich das jetzt mal anguckt, von Januar bis April, zumindest die den Stream sehen, sehen es. Also da ist die Kurve ähnlich hoch wie unsere Podcast-Zuhörer. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und was die Folge dessen ist, dass sie momentan im Basic- und Standard-Tier temporiert pausiert haben. Also sie kriegen es gerade nicht hin, hinterherzukommen im Basic- und Standard-Tier. Und dementsprechend investiert auch Tech jetzt in Larger Facility, neue Mitarbeiter, Infrastruktur und so weiter und so fort. Also der Wachstum bei Tech hat gerade, ist spürbar in dem Sinne, dass sie gerade einige Services stoppen und gerade nicht annehmen können und Zeit brauchen, um zu wachsen.
Hier den einen oder anderen Aufruf. Ich würde auch was mit einschicken, einfach fürs Gefühl. Bin ich dabei.
Ja, das sollten wir mal als Test machen.
Ja, absolut.
Also die Transparenz hat mir schon ein paar Mal gesagt, ist super, super dargestellt, wo welcher Fehler entdeckt worden ist in den Scans. Ist schon sehr, sehr spannend. Und die Slabs sehen eigentlich auch ganz cool aus. Von daher können wir das gerne mal machen. Hast du früher hast du auch diese Cola-Dosen gesammelt? Früher, wo die Team-Logos drauf waren?
Ja, mit den Bundesliga-Logos und alles drauf, ja, selbstverständlich. Ich hatte eine große Tafel in meinem Kinderzimmer, wo ich die Panini-Sticker, ich habe mir damit die Tabelle an der Tafel gebaut, also mit den Wappenstickern, und habe dann immer, wenn am Wochenende Fußball war, habe ich dann die Wappen verschoben, je nach Tabellenstand. Also so gaga war ich früher schon, nur mal so am Rand.
Same here. es gab ja noch mehr als Cola-Dosen. In den USA gab es ja, aber nicht nur in den USA, vielleicht weißt du noch, wo es in Deutschland auch in so diversen Packungen in Food, also in Kellogg's-Packungen, hier ist Bubblegum-Packungen, waren Karten mit drinne auf der Packung integriert. Das war so, ich kenne das von in Deutschland eben von den Dosen oder hier Duplo, so kenne ich es halt, ne? Duplo, Hanuto, diese klassischen.
Ja. Aber das war halt immer eigentlich ein DFB-Thema, was er jetzt auch wechselt perspektivisch, ich glaube in 5 Jahren, aber ja.
Genau, und in Amerika war das, glaube ich, schon noch ein bisschen größer. Da gab es wirklich auch sehr, sehr, und irgendwann ist das so ein bisschen verschwunden, wahrscheinlich auch aus Lizenzthema-Gründen. Aber Sports Collectors Daily hat einen ganz coolen Bericht darüber geschrieben, aus deren Sicht, dass sowas eigentlich ganz cool wäre, wieder als Comeback zu starten. Warum? Weil es einmal logischerweise auch neue Leute anspricht, also Leute, die vielleicht vorher nicht so im Thema sind, die aber gerne Kellogg's essen oder auch was anderes essen, sich mit dem Thema identifizieren und auch preisgünstig vielleicht an Dinge reinkommen und nicht eben die großen Boxen kaufen müssen, sondern eben dann die Kellogg's oder was auch immer Packung kaufen. Finde ich eine ganz coole Idee. Also finde ich das zu überdenken. Die Frage wird eben logischerweise sein, Lizenzthema ist da eben wieder, ne? Also heute ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger als vielleicht damals, das Lizenzthema. Aber würdest du das auch feiern? Wie würde der Chat das feiern? Schreib's gerne mal.
Ich meine, am Ende ist ja so, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich das ist schon ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe. Ich glaube, das habt ihr sogar als Thema gehabt im Stream, dass ja selbst es jetzt Panini-Karten gibt zur WM, weil Coca-Cola da irgendwie Lizenzrechte mit reinspielt. Also da kannst du ja schon ein paar Lücken irgendwie nutzen, um da durchzuschlüpfen. Aber spannend fände ich das auf jeden Fall. Ich habe mir gerade schon ausgemalt, was ich kaufen würde oder was ich geil finden würde. Aber ich glaube, dadurch, dass das, was wir da jetzt gerade sehen im Stream, ja auch 20, 30, 40 Jahre her ist, da war das Lizenzthema oder das Lizenzgame sicherlich auch noch nicht da, wo es jetzt ist. Ich glaube, es wird schwer, da eine Lücke zu finden. Aber spannend wäre das alle Male auf jeden Fall. Also ich wäre, glaube ich, auch addicted, je nachdem, wo es dann drin ist. Ich bin aber auch so jemand, ich habe noch aus der Ära von Michael Jordan und Co. und Space Jam selbst die Originalverpackung der Chicken Nuggets und der Pommes, wo Michael Jordan drauf ist zum Beispiel. Also auch sowas finde ich ja super spannend. Wäre ja heute gar nicht mehr denkbar,
ja,
dass ein Hochleistungssportler auf einem Fastfood-Produkt abgebildet ist. Ja, das ist ja, da kannst du dich ja beerdigen danach.
Ja, das stimmt. Aber ja, vielleicht
oder,
auch.
Oder auch.
Ja, sorry.
Ja. Ihr hattet ja auch mal als Thema die McDonald's-Sammelkarten. Ja? Also alle springen ja gerade auf diese oder versuchen auf diese Themen aufzuspringen, weil die Leute sind ja auch, große Companies sehen schon, was da draußen läuft.
Ja. Auch so ein Panini oder warum nicht auch ein Topps? Warum das nicht aber nutzen, einfach um neue Sammler anzusprechen? Ne? Selbst mit Lizenz geht es dann darum, mit einer Company, die da draußen rumrät und bestimmt auch Interesse hat, irgendwie das ihre Produkte abzugraden, dann pack doch da.
Also, ich wollte gerade sagen, kann man ja mal in Erfahrung bringen. Wäre auch vielleicht für Fanatics oder für Topps in dem Moment gar nicht dumm, weil ich glaube, es gibt ein paar Lebensmittelhersteller, die da bestimmt empfänglich wären.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Deswegen, also vielleicht ist es gar nicht so abwegig, auf jeden Fall cooler Ansatz oder Idee, den Sports Collectors Daily da wieder rausgeholt hat, dass wir wieder einen Return brauchen von den Food Issues. Kennst du Jake LaRivia? als NBA-Brüber? Verfolgst du so ein bisschen den Guten? Oder?
Tatsächlich gar nicht, nein.
Der Gute ist heftiger Sammler. Er hat ein Interview rausgehauen, den gibt es auf YouTube. Lakers Jake LaRivia on his lifelong passion for collecting. Der Gute, oh, jetzt bin ich, der ist bei den Lakers Forward, glaube ich, als letztes. Ja, ich glaube, der ist bei den Lakers. Und der ist seit Kindesalter Sammler. Der hat wirklich eine Tüte voller Karten an Spieler entdeckt und war damit addicted. Im College hat es angefangen, beziehungsweise im College ist es ein bisschen zurückgegangen, weil Basketball wichtiger wurde, aber danach, jetzt im Draft, kam seine Leidenschaft zurück, weil er dann eben selbst auch eigene Karten bekommen hat. Und der ist so heftig addicted, der hat seine eigene Sammlung, er sammelt sich selbst, also hat von sich aus National Treasures Logo Man.
Ich glaube auch.
Black, ja. Sich selber sammeln, gell? Mit wem habe ich letztens gesprochen? Nein. Wer würde sich nicht, vielleicht weiß es der Chat noch, wir hatten letzte Woche jemand, der sich nicht selber sammelt, aber ich weiß, ich würde mich auch direkt selber sammeln. Hat auch auf die eine Karte, ich weiß nicht, ob man die hier so sieht, hat er ja dann auch unterschreiben müssen auf eine One-of-One und hat auf diese Karte dann drauf geschrieben, DM me, ich will die Karte haben. Also hat wirklich, wollte sie Karte haben und hat ihm tatsächlich auch jemand dann geschrieben, der diese Karte gezogen hat und es kam diese Deal zustande. Also wenn ihr Bock habt, er sammelt noch Caitlin Clark, WNBA, Marvel-Karten, Iron Man, Captain America, sammelt kein Pokémon, kein Yu-Gi-Oh! Hat er gesagt. Also falls ihr das Video mal angucken wollt, schaut es euch gerne an, ist auf YouTube zu sehen. Lakers Jake LaRivia on his lifelong passion for collecting.
Das finde ich cool, aber das unterstützt natürlich auch das ganze Thema. Das ist schon...
Ja.
Eine gute Sache. Ich hatte, Fun Fact an der Seite, am Wochenende ein Gespräch zum Thema Karten und dann wurden mir so ein paar Insights gezeigt, dass Spieler wirklich, also die kriegen ja teilweise, wenn es um Sticker geht, kriegen sie ja Bögen geschickt.
Ja.
Und da steht dann natürlich auf dem Bogen irgendwo oben drauf, this side up, damit sie wissen, wo sie unterschreiben sollen. Und auch da wandern dann diese Aufkleber als Autogramm wieder auf Karten tatsächlich.
Ach was. Also
es gibt ein Autogramm von einem, eben jetzt müsste er mich wirklich erschlagen, entweder war es ein NFL oder ein NBA-Spieler, wo dann this side up auf die Karte geklebt wurde. Richtig geil. Finde ich aber cool.
Hat ja, was. Sensationell. Spezielle Inscription, auf jeden Fall. Kommen wir
auf jeden Fall.
Zur Good Story der Woche, fand ich zumindest, was mir auch gar nicht so bewusst war, und zwar Steph Curry. Hat 25, 26, ist er zum Sneaker-Free Agent geworden. Was heißt das? Er hatte keinen Vertrag mehr mit irgendeiner Company, nämlich die war vorher Under Armour und ist dann ausgelaufen zur Saison 25, 26. Und daraus wurde eine Storyline in der Saison, wo er dann in der laufenden Saison einfach immer unterschiedliche Schuhe getragen hat, zu Warm-Ups, zu den Games. Und daraus wurde eine The Steph Curry Collection, My Sneaker Free Agency, Projekt, wo er diese Schuhe, die er getragen hat in den Warm-Ups, in den Games, versteigert hat. Das waren der Stück 81 Paar Schuhe. Bei Sotheby's wurden die versteigert. Das Ganze ging dann, wie gesagt, 81 Auktionen. Das Ganze waren dann am Ende 1,7 Millionen US-Dollar. Und das Ganze ist zu einem guten Zweck, weil der Gute hat eine Foundation mit seiner Frau, die besonders Kinder und Familien unterstützt im Raum Oakland. Und dieses Geld wurde 1:1 an dieses Projekt überwiesen. Sehr, sehr geile Idee. Hattest du das auf dem Schirm? Wusstest du das?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Video dazu gesehen. Also es gibt ein YouTube-Video, einfach mal suchen, wo er erklärt, warum er das macht und auch die Story zu jedem Schuh parat hat. Also nicht zu jedem der 81, aber er erklärt, warum er die Schuhe ausgesucht hat. In diesem Video sieht man auch, wie er das quasi unterzeichnet und hin und her. Und ich habe mir eigentlich von Anfang an, als ich das gesehen habe, und auch, das ging ja, also es gab ja keine Woche, wo nicht ein Foto von ihm durchs Netz ging, was trägt er denn heute für Schuhe? Ich finde es aber super smart, das so zu spielen. Und ich finde es natürlich Weltklasse, dass er am Ende, und machen wir uns nichts vor, ob der die 1,7 auf seinem Konto überhaupt gemerkt hätte, vermutlich nicht. Aber ich finde es natürlich super, dann da hinten noch so eine Geschichte dran zu hängen. Und das ist halt, ich finde das geil. Also es gibt ein Video dazu, wo er das erklärt auf YouTube.
Okay, das kenne ich nicht. Das
muss ich ausnahmsweise mal was ich mitbekommen habe.
Das Video kenne ich nicht, aber das guckt euch auf jeden Fall an. Das Ding ist geil. Also der beste Schuh war wohl 2010er Nike Hyper Dunk für 121. Ganz gut waren auch diese Nike Kobe Collection Schuhe, also wo immer Kobe mit am Start waren. Die liefen wohl auch sehr, sehr gut. Und das war eine geile Sache.
Er hat wirklich auch ein paar Dinger dabei, die wirklich auch eine coole Geschichte haben. Und das erklärt er da auch. Und teilweise hat er vorher dann auch mit den Leuten gesprochen. Er hat auch eine Geschichte gehabt, warum er dann den Jordan-Schuh, also er hat ja einen, ich glaube, einen Jordan 10 oder 11 war es, glaube ich, hat er signiert und hat auch seine Geschichte dazu erzählt. Also das Video ist super spannend, auf jeden Fall mal anschauen.
Hat er denn jetzt einen Vertrag? Weißt du das? Also hat er jetzt wieder?
Boah, das weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht, also ich weiß gar nicht, ob Curry, der hat ja keine eigene Brand, so wie der ein oder andere mittlerweile. Aber ich glaube, dass der mehr Media Reach und alles durch die Free Agency bekommen hat, was ja am Ende auch ein Value ist, als wenn er irgendwo einen Schuhvertrag gemacht hätte, weil ich glaube, die Hersteller bomben den halt zu mit Schuhen am Ende des Tages und mit Angeboten. Und ich glaube, es steigert auch für diese Schuhthematik vermutlich seinen Marktwert. Ist nur mein Gefühl, wie ich da jetzt kalkulieren würde, wenn ich an seiner Stelle wäre. Aber ich finde gut, dass er was für einen guten Zweck macht. Das ist für mich dann entscheidend. Und die Story ist halt cool.
Ja, das zu 100%. Kommen wir noch zu einem Ausblick. Toy Story ist was für dich, lieber Sebi? Oder Toy Story ist komplett nichts für dich?
Ja.
Klang jetzt nicht so überzeugend. Toy Story kommt nämlich raus. 30 Years of Toy Story. Da gibt es einen First Look auf Bleecker Trading. Da sind Zeichnungen dabei. Artworks von.
Leider geil. Ist das wirklich real gezeichnet?
Ich gucke gerade.
Nicht irgendwelche komischen Sachen, wo ich wieder empfänglich für bin. Da bin ich echt, werde ich immer kribbelig.
Ja, es sind überwiegend hier One-of-Ones abgebildet. Hier ist aber zum Beispiel eine One-of-Five, auf 5 nummeriert. Aber der Großteil sind hier tatsächlich One-of-Ones. Concept Arts nennt sich das die Karten. Ob die jetzt aber real gezeichnet sind, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es der Chat, aber sieht ziemlich geil aus. Das stimmt.
Definitiv.
Ja.
Also ich hatte mal auf dem Fanatics-Fest so eine Sketchcard von den Simpsons. Da war Homer Simpson drauf, aber wirklich gezeichnet als One-Off. Und sowas finde ich schon wieder cool. Aber es sieht halt eher wie ein Print aus. Das sieht,
ja, man weiß. Ja, das weiß man nicht. Aber es sind halt
One-Off-One würde ich schon erwarten, dass es wirklich eine real Sketch dann ist. Ne? Aber bei dem, wie es gezeichnet wäre, wischst du vermutlich aber auch mit dem Finger drüber und die Hälfte ist weg. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein schwieriges Thema, weil das ist ja dann irgendwie Bleistift oder irgendwas, was nicht nachhaltig auch hält.
Weißt du, wie ich das meine? Ja. Schauen wir mal. Gucken wir mal in die Checkliste rein. Sieht aber auf jeden Fall interessant aus. Toy Story Set wird es bald geben. Sorry, wolltest du noch was sagen?
Aber da sollen ja auch noch ein paar mehr verrückte Sachen kommen, ne? Ich glaube, Simpsons kommt noch.
Genau, Simpsons. Du warst doch vor Ort, oder? Du weißt doch, das aus erster Quelle, was alles
kommt. Ja, aber da war Simpsons kein Thema auf jeden Fall.
Ah, okay.
Also man munkelte ja auch, dass Pokémon-Karten von Topps kommen, was auch Quatsch ist. Das wurde von Mike Mayhem vor Ort auch dementiert, was jetzt nicht heißt, dass das trotzdem, also dass es dann 100% ausgeschlossen ist, aber das war ein heiß diskutierter Punkt bei der Tops-Conference.
Es gibt Podcasts, die da sagen, das kommt auf jeden Fall, aber das ist ein anderes Thema.
Ich glaube nicht, aber anderes Thema.
Was ich vergessen habe noch zu erwähnen, am Wochenende macht der Pop-Up-Store auf in München. Am 9. Mai Fanatics Pop-Up-Store in der Neuhauser Straße 25. Preise, Musik und vieles mehr schreibt Fanatic Collect in Munich. Die haben eine eigene Instagram-Seite auch. Und dort geht's los zwischen 12 und 19 Uhr. Ist ein Pop-Up-Store. Ich habe aber am Wochenende erfahren, es bleibt nicht beim Pop-Up-Store, sondern da kommt auch ein richtiger Store hin an einem anderen Ort.
Bilder schon vom Laden von innen, so ein paar Sneak-Previews, wo sie die Regale einräumen und sowas.
Vom Pop-Up-Store jetzt, meinst du das?
Ah ja, cool. Ja, genau, das sind die Bilder. Genau. Muss mal durchswipen, da sind noch ein paar mehr, genau.
Ja. Du bist dort? Du bist vor Ort, oder?
Ja. Also es gibt vorher so einen kleinen Preview, quasi vor 12, und ich fliege am Samstag ganz früh hin und schauen wir das an.
Sind das zwei Etagen, weißt du das? Also sieht zumindest so aus, dass.
Es sieht so aus. Ja. Kann natürlich aber auch sein, dass es einfach der Hauseingang unten ist, wobei man sieht ja rechts da trotzdem
First
auch
Regale.
Ja. Ich weiß es nicht. Also ich lasse mich auch einfach überraschen, freue mich natürlich aber auch wenn ich mir München, ich hätte mir eher Frankfurt oder Düsseldorf oder Köln gewünscht, weil es einfach näher ist. Nichtsdestotrotz wird es ja spannend zu beobachten, welche Produkte sind da zu welchen Preisen verfügbar, welche Mengen, ne, weil natürlich die klassischen Marktpreise deutlich über dem stehen, was halt eigentlich der Retail war. Und das mal halt, finde ich immer spannend.
Ja.
Mal gucken, was da passiert.
Frankfurt passiert
ich,
ja auch
ich was. Hoffe, dass sie sich, ja, absolut. Ich hoffe halt trotzdem, dass sie sich dann, also ich bin gespannt, wie sie es machen, sagen wir mal so. Weil natürlich da musst du halt vom Einsteigerprodukt bis zum High-End-Produkt und auch andere Themen. Ich meine, in London ist ja so, da haben sie auch viel Memorabilia ausgestellt und so weiter und so fort. Deswegen lasse ich mich mal überraschen.
Ich bin gespannt,
was du gerne berichten.
Ich bin gespannt, ja, sehr gerne, sehr gerne. Damit sind wir jetzt bei 2 Stunden 15 und haben damit den Rekord für den Hobby-Talk gebrochen und beenden das an der Stelle. Ich glaube, es läuft auch Champions League übrigens seit einer Stunde. Deswegen, vielen, vielen lieben Dank nochmal, Sebi, für deine Zeit, auch dass du jetzt noch da geblieben bist und mir zur Seite gestanden hast.
Mir macht das Spaß. Also ich werde mal eine Praktikantenbewerbung
einschicken
und wenn Alex mal verhindert ist, dann.
Du bist jederzeit auch eingeladen.
Nicht wissen und glänze damit.
Ja. Du bist eingeladen, auch wenn Alex da ist. Wir können auch mal zu dritt hier eine Runde starten. Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Sebi. Vielen Dank, Chat, für euer Feedback, für eure Teilnahme, für euer Input. Grüße nochmal raus an Alex, der, glaube ich, jetzt auch durchgehalten hat bis zum Ende im Chat. Gute Besserung nochmal an der Stelle. Und weiter geht's am Freitag mit dem Podcast, den wir abgedreht haben oder beziehungsweise aufgenommen haben auf der Show am Wochenende. Da gibt es auch noch mal ein kleines Feedback. Oh, vielen Dank, Sebi.
Am Ende da kommt. Ja, ja. Also im Abschluss müssen wir noch mal 5 Stunden verschenken.
Vielen Dank. Also wir haben uns Mühe gegeben, den Alex stimmlich da reinzubekommen. Es war anstrengend, aber wir haben es, glaube ich, geschafft. Man hört ihn, glaube ich, ganz gut. Vielen, vielen Dank, Sebi, für die Subs. Ja. Die letzten Worte gehören dir, Sebi, an diesem Dienstagabend.
Nochmal. Nein, also ich habe ja vorhin schon gesagt, am Ende, wir nehmen uns immer gern Zeit, dann natürlich über das Thema Card Madness zu sprechen, aber das ist ja, das ganze Thema da draußen ist ja noch viel größer als das, was wir machen. Kann aber nur mitgeben, lasst uns alle schauen, dass am Ende wir mit dem, was wir individuell beitragen, sei es nur die Personal Collection, sei es Podcast, sei es Stream, sei es Show, sei es Shop, sei es was es auch immer ist, alle tragen wir dazu bei, dass das Thema weiter wächst und immer größer wird. Und gerade solche Plattformen wie hier, und deswegen macht es dann auch immer Spaß und deswegen nehmen wir uns auch gerne Zeit, dann hier ein bisschen zu spoilern und zu philosophieren, ist halt auch einfach extrem wichtig. Und deswegen sind wir auch immer, wenn wir die Zeit haben, mit dabei und auch in Zukunft natürlich dabei und auch exklusiv dabei an der Stelle. Von daher, ja.
Vielen, vielen Dank, Sebi. Ihr draußen, macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen und hören uns. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.